Arena Live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner Live.
Mittwochabend, der Insider zur neuen Regierung ist geschlagen und jetzt wollen Sie alle wissen, was sagt Ihr Lieblingsduell dazu? Was sagt Peter Westenthaler dazu, zu Ihrer Rechten? Was sagt Josef Czap dazu? Heute besonders interessant, weil er ja heute seinen Intimus Andreas Babler verteidigen muss, möglicherweise abschmusen wird, werden wir alles sehen, was da heute alles der Fall ist. Okay? So, also ein spannendes Mittwochduell erwartet Sie, Westenthaler und Czap. Zur neuen Regierung, das erste Mal, dass die beiden offiziell zur neuen Regierung sprechen können, weil angelobt wurde sie ja erst am Faschingsmontag, Rosenmontag, wie es so schön heißt. Und heute hat sie eigentlich den Start hingelegt. Heute ist losgegangen mit dem ersten Minister. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, hat Beate Meindl-Reisinger gesagt. Gesessen sind sie dort wie die Tafelglasler am ersten Schultag, ja. Und ganz rosige Wangen, alle ganz aufgeregt. Du, weiß ich nicht, bei dir ist das schon länger her, dass du im ersten Ministerrat gesessen
bist. Ein bisschen länger, ja.
So, auf jeden Fall freue ich mich auf das Duell und freue mich darauf, wie uns Josef Czap jetzt gleich den internen parteiinternen Triumph, aber auch den regierungsinternen Triumph von Andreas Babler verkündet. Der Peter und ich waren ja der Meinung, das ist eigentlich Dead Man Walking, ja. Aber in Österreich, erstens kommt es anders, zweitens, als man denkt. Totgesagte leben in diesem Land immer länger. Im Gegenteil, sie werden Vizekanzler, der andere wird gleich Bundeskanzler. Also sensationell. Ich liebe dieses Land, ich kenne kein anderes Land, wo Verlierer so aufsteigen können. Bitte sehr, was sagst du zu deinem Verlierer Babler und zu seiner sensationellen Karriere als Phönix aus der Asche?
Schau, ich zitiere ungern andere Journalisten anderer Zeitungen, lesen das natürlich. Aber der Franz Schellhorn hat in der Presse am Samstag geschrieben, die SPÖ ist bei den Wahlen gescheitert, hat am Verhandlungstisch hat sie triumphiert und gewonnen.
Stimmt.
Das war bis jetzt immer die Spezialität der ÖVP, vor allem der Schüssel war da in dem Punkt sehr begabt. Aber das ist zum Teil richtig, dieser Satz. Man muss sich's genau ansehen. Es ist natürlich die Fülle der Ministerien, die die SPÖ bekommen hat, ist natürlich beeindruckend, das ist keine Frage.
Sind all die Ministerien, wegen denen die FPÖ die ÖVP, die FPÖ-ÖVP-Koalition zu Hause entlassen?
Das ist richtig.
Justizministerium, Außenministerium, geht an die NEOS, Finanzministerium. Gerade das Innenministerium, da müssen wir eh noch drüber reden, was die da an dem Innenministerium haben, das
steht ja dann nicht wissen.
Aber reden wir zuerst einmal über den Verhandlungstriumph.
Man muss es ein bisschen genauer anschauen. Es ist natürlich ein Erfolg, das muss man zugeben, aber man muss sich anschauen, wo ist zum Beispiel die ÖBAG? Die ÖBAG war früher im Finanzministerium, die Beteiligungsgesellschaft und das ganze Tafelsilber der Republik.
Thomas Schmidt
wollte dort unbedingt der Chef sein. Die ÖBAG ist vom Finanzministerium hinübergewandert zum Hartmannsdorfer, dem Wirtschaftsminister. Das ist insofern wichtig, weil der hat sich da drinnen positioniert als eine viel stärkere Figur der ÖVP, als es der Stocker ist. Ja, der hat ein bisschen was vom Wohnen sogar noch gekriegt, der hat die ÖPAG hinüber geangelt, der hat auch die Energie, also Tourismus, das Wirtschaftsministerium.
Den Tourismus hat er sich selber behalten und den Schellhorn gekillt.
Ja, genau, alles. Und der Schellhorn durfte dort nicht Staatssekretär bei ihm sein, sondern musste bei der Meindl-Reisinger sein. Der ist da drinnen, derjenige, der sagt, pass auf Leute, ein bisschen schauen dazu, dann übernehme ich den Laden.
Das ist in Wahrheit. Das ist deine neue Meinung. Ja, das ist dein neuer Magnus Hartmannsdorf.
Ja, das ist so. Ja. Ja. Das muss man so sehen.
Okay.
Das ist so. So. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, man hat natürlich vieles befürchtet in der SPÖ, was da alles passieren kann, wenn man so eine Koalition macht. Und da ist vielen Bereichen ist es dann doch gelungen. Schau, 500 Millionen Bankenabgabe in einem Jahr, im zweiten Jahr und dann nur mehr 200. Kann man so oder so sagen. Ja, ich finde, es ist ein bisschen wenig, aber es ist trotzdem viel. Ja. Mhm. Und daher muss man sagen, es ist meistens einmal überhaupt drinnen. Begonnen hat damals eigentlich die FPÖ mit der Bankenabgabe in den Verhandlungen. Vorher haben wir das Wort nicht einmal hören wollen. Ja. Und da ist ja nichts anderes übrig geblieben,
als dass das der Babler in der ersten Runde.
Nein, der Babler überhaupt gar in der ersten Runde.
Unter anderem gescheitert.
Ja, aber das ist eben jetzt nicht so. So, das ist auch so einer der Punkte. Oder, dass sie die befristeten Mieten gesagt gesagt haben, die muss man wenigstens auf 5 Jahre Mindestdauer. Ich hätte es am liebsten abgeschafft. Also ich bin mal gleich kritische Anmerkungen dazu. Aber nur einmal, es ist ja, ich bin der Kommentator und der Analyst und diejenigen, die in der Praxis
da. Ja, und Babler feiert sich ja heute als Mr. Mietenstopp.
Ja, ist in einem gewissen Sinn Gemeinde von Genossenschaften, Altbauten, Gemeindewohnungen, Genossenschaften wird jetzt einmal auf Null und dann nur mehr 1% im nächsten Jahr und dann nur 2% Steigerung im übernächsten Jahr. Etwas, was wir da in der Runde eh immer gefordert haben. Das ist einmal grundsätzlich positiv. Ja.
Jetzt die Frage ist ja, wie siehst du Andreas Babler nach dieser letzten Woche, wo er vom Saulus, vom innerhalb der Partei, ja, vom Saulus, und der war ja vielfach Saulus, zum Paulus.
Ist ganz einfach. Die finden, der hat einmal die SPÖ doch in die Regierung gebracht. Ja, das ist in der SPÖ immer ein Wert.
Das war
ein
der Ludwig, der die SPÖ
ja, hatte, ja. Naja, aber Ludwig. Mit Ludwig, okay. Ohne Ludwig, es ist völlig wurscht. Er sitzt in der Regierung und der hat das immerhin, ist natürlich jetzt der Vizekanzler. Ja, mein Gott, die SPÖ ist halt immer gewohnt gewesen früher, dass man den Bundeskanzler...
Also begeistert bist du nicht,
Ich bin sozusagen von... Ich habe mir das wirklich durchgelesen, das Regierungsprogramm. Ja. Ich finde, dass da wahnsinnig viel drinnen steht, aber mir ist mit diesen vielen Budgetvorbehalte, Konjunkturvorbehalte, evaluieren, prüfen, heißt, diese Koalition braucht eine hohe Qualität an Konfliktkultur und eine hohe Qualität an Kommunikationsfähigkeit, denn die wahren Münder Ebene, wo dann eine Konflikt
also aus der noch der andere kommt, Euphorie wird noch kommen. Mehr erwartet heute, mehr Pussy, also du bist eher schaumgebremst.
Ich bin positiv, aber trotzdem habe ich kritische Anmerkungen.
Ich nehme an, der Peter Westenthaler ist etwas weniger schaumgebremst in die andere Richtung, oder?
Sehr schaumgebremst.
Auch Scham.
Aus verschiedenen Gründen. Die gar nichts mit der Diskussion heute zu tun haben. Aber das ist ein anderes Kapitel. Die SPÖ hat die Regierungsverhandlungen, wie hast du geschrieben?
Der Schäler hat das geschrieben.
Triumphal gewonnen, triumphierend gewonnen.
Das
kann man ja doch nicht. Das ist ja da wurscht, was der Herr Schäler schreibt. Das ist ja. Schon, der Name ist schon, birgt schon nicht für sehr viel hohe Qualität.
Ist aber nicht der Sepp, sondern
ja, wurscht.
Der Bruder.
Die Frage ist immer, gegen wen hat die SPÖ gewonnen? Und meine Antwort ist, sie hat gegen die Menschen in dem Land gewonnen, denn sie hat alle ihre Wahlversprechen über Bord geworfen und sie ist gerade dabei, den größten Raubzug in der Geschichte der Zweiten Republik gegen alle Bürger dieses Landes federführend gemeinsam mit der ÖVP und mit der NATO-Beate durchzuziehen. Und jetzt komme ich zu den Beispielen. Dass eine Sozialdemokratie ein paar Wochen vor einer Wiener Landtagswahl, und ich freue mich schon drauf, weil da können Sie die Wienerinnen und Wiener beim Herrn Ludwig bedanken, den größten Pensionsklau und Pensionsraub der letzten Jahrzehnte durchführt, indem die Krankenversicherungskassenbeiträge der Pensionisten erhöht werden, aller Pensionisten. Und ich sage deshalb aller, weil kein Unterschied gemacht wird zwischen hohen Pensionen und den Mindestpensionisten, den kleinen Mindestpensionisten. Mit einer Pension von 1.300, 200, 1.400, 1.500 Euro. Denen nimmt die Sozialdemokratie gemeinsam mit dem Buddha der Nation, dem Herrn Stocker, das Geld aus der Tasche. Und zwar im Durchschnitt zwischen 200 und 400 Euro, je nach Höhe der Pension im Jahr, durch diese Erhöhung der Pensionskassenbeträge. Und jetzt kommt noch was dazu, was überhaupt noch nicht diskutiert worden ist, was aber auch in dem Regierungsübereinkommen steht, dass die Sozialdemokratie die neuen Pensionsklauer des Landes auch mit unterschrieben haben. Nämlich, das betrifft jetzt alle Österreicher, die noch in der aktiven Arbeitszeit ist und die ein Pensionskonto haben. Du weißt, was ein Pensionskonto ist. Kann sich jeder anschauen. Jeder hat das zugeschickt gekriegt. Es ist nämlich die Aufwertung des Pensionskontos gestrichen worden. Steht im Regierungsübereinkommen. Und ich habe mir das genau angeschaut. Zuerst habe ich mir selber angeschaut und dann fiel mir in die Hände eine Aussendung der Gewerkschaft und der Arbeiterkammern, die das ausgerechnet haben, was das bedeutet. Kannst zitieren. Das bedeutet 6% im Schnitt, 6% Pensionskürzung für alle Menschen in diesem Land, die ein Pensionskonto haben. Alle. Weil diese 6% Anhebung wegfällt. Das bedeutet, bei einer Pension von 3.000 Euro eine Pensionskürzung von 180 Euro pro Monat. Das bedeutet im Schnitt, je nach Pensionshöhe, zwischen 2.300 und 3.000 Euro Kürzung im Jahr. Und jetzt kommt's, gerechnet auf die Gesamtbezugszeit, deine Lebenszeit im Durchschnitt, bedeutet es rund 50.000 Euro Pensionskürzung im Durchschnitt für jeden Österreicher, für jede Österreicherin aufgrund der Streichung des Aufwertung des Pensionskontos. Danke, SPÖ. SPÖ hat die Pensionisten über die Klinge springen lassen. Sie kämpft in dem Land nicht mehr für die Pensionisten. Sie hat sie im Stich gelassen. Ich frage mich übrigens nur nebenbei, ob jetzt künftig die Omas gegen rechts vielleicht bei anderen Demonstrationen auftreten werden und zu überlegen werden. Gegen die, die wir jetzt demonstriert haben, die wollten uns eigentlich nichts wegnehmen, aber die Roten machen das jetzt. Das ist nur ein Beispiel. Oder die ORF-Zwangsgebühr bleibt bestehen für jeden. Das wird nicht gestrichen. Ärgern sich unglaublich viele Menschen. Oder, jetzt komme ich zum Hauptpunkt von heute, und das bewegt mich am meisten, weil diese Regierung dort fortsetzt, wo die andere aufgehört hat, nämlich indem die Menschen angelogen werden, politisch angelogen werden. Die heutige Veranstaltung, der erste Ministerrat dieser Regierung, war eine Lügenpoltveranstaltung, eine politische Lügenpoltveranstaltung. Warum? Weil sich der Herr Babler allen Ernstes, schon gestern in den Interviews, aber heute wieder vor dem Ministerrat hinstellt und die Behauptung aufstellt, ich zitiere, das Wohnen wird billiger in Österreich, hat er behauptet. Und jetzt hupst mir das einmal vor, oder du hupst mir das einmal vor, was wird denn billiger, wenn ich nur ein einziges Mal für dieses Jahr eine Erhöhung aussetze? Werden dann die Mieten billiger? Wer behauptet denn das? Sie werden nicht billiger. Sie bleiben am gleich hohen Niveau. Und welches Niveau ist das? Das Niveau, das in den letzten 2 Jahren 5-mal die Mieten erhöht hat. Und 20% plus in den letzten 2 Jahren, auch vollzogen von der Sozialdemokratie, vor allem in Wien. 20% auf Höchstniveau. Das sind im Durchschnitt 600 Euro mehr. Darauf wird es jetzt einmal eingefroren und jetzt kommt's. Es wird nicht einmal ein Mietenstopp gemacht. Es werden auch die Mieten nicht gekürzt und gesenkt, was meine Forderung wäre, sondern es wird einmal jetzt im April die Mieterhöhung ausgesetzt. Das heißt, es wird nicht erhöht. Aber, und das steht auch im Regierungsübereinkommen, es wird ab nächsten Jahr überhöht, 1%, ab übernächsten Jahr 2%, fortfolgende 3%. Das heißt, in den verbleibenden 4 Jahren dieser Koalition mit SPÖ-Beteiligung werden die Mieten um 10% bis zu 10% wieder steigen. Und dann stellt sich ein Herr Babler mit Volksschulabschluss hin und sagt, wir senken die Mieten. Das ist eine Verhöhnung, eine Volksverdummung ist das, was da passiert. Wer das glaubt, der glaubt auch an die Maßmännchen und an, weiß ich nicht was, ans Christkind. Der verarscht die Menschen, diese Regierung verarscht die Menschen. Und das sind nur ein paar Beispiele, genau. Ihr kennt noch so viel
aufzählen. Ja. Jetzt muss dein armes Andreas Burscherl aus Dreiskirchen, ja, den Machiavelli aus Dreiskirchen verteidigen. Ja. Du warst ja derjenige mit dem Peter gemeinsam, der hier immer einen Mietenstopp gefordert hat, in der Ära Nehammer, ein Dutzend Mal, ja. Bist du da ausgeritten, du hast gesagt, das muss ein Mietenstopp her. Und du hast das immer ergänzt und gesagt, am dringendsten in den Gemeindebauten, wo das jetzt übrigens angeblich der Fall ist. Ist das gut, was der heute gemacht hat? Weil der feiert es ja so, als wäre das der größte politische Durchbruch in Österreich seit vielen Jahren. Oder ist das, siehst du so wie der Peter, das sagt, das ist aber, es kreisen die Berge und geboren wird ein Mäuslein?
Schau, es ist im Prinzip, hast du 2 Möglichkeiten. Ich wollte dann 3 Beispiele noch sagen. Du hast 2 Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist die, dass du sagst, null Zuwachs ist null Zuwachs und das ist einmal eine Besserstellung. Im Gegensatz zu, was weiß ich, wie viel Prozent?
3,16%.
Naja, so aber ist es eine Verbilligung? Kann nicht sein, ne?
Wer mit der ÖVP in eine Regierung geht, muss wissen, dass die natürlich auch für die Vermieter und für die Hausbesitzer
primär
ein Herz hat. Und daher schauen Kompromisse, danke Herr Bundespräsident, daher schauen Kompromisse so aus, wie sie ausschauen. Wer mit der ÖVP in der Regierung geht...
Bist du zufrieden mit diesem Mietpreisstopp, der ja bestenfalls eine Mietpreispause
da ist? Erinnern, habe ich
würdest du mitjubeln mit Andreas Babler? Insbesondere, wenn du noch Generalsekretär wärst, oder sagst du, das ist zu wenig, Herrschaft?
Nein, schau, ich würde Folgendes sagen. Erstens mal, wenn du in einem Verhandlungsprozess bist, am Ende des Tages gibt es einen Kompromiss. Ist. Schau, mich hätte man vorgestellt bei der Bankaufgabe weit mehr als 500 Millionen im ersten Jahr, weit mehr als 500 Millionen im zweiten Jahr. Rausgekommen sind 500 Millionen.
Wir haben in der Regierung 250 im Jahr.
Ja. 250
pro Jahr.
500 sind auf 2 Jahre.
Es ist, du musst sagen, wer mit denen eine Koalition macht, muss wissen, es ist schon fast eine halbe Revolution, wenn das überhaupt da drinnen steht, mit der Summe, die da ist. So, das ist so. Ja. Ja, da kann man sagen, da habe ich lieber irgendwas und nichts. bevor man das hat. Und einmal sind die Dreier eh schon gescheitert an dieser Frage. Und diesmal haben sie gesagt, wollen wir nicht scheitern, wir werden schauen, dass es Kompromissfähigkeit gibt und so schaut es aus. Du, ich bin da, wie soll ich sagen, ich habe einen dritten Punkt, der mich total schockiert. Ja. Ich habe mir, wie ich mir dieses Regierungsprogramm durchgelesen habe, bin ich bei der Landesverteidigung hängen geblieben.
Ja. Sky-Schild.
Na, Wahnsinn. Ich finde, wenn ich ein Sparprogramm habe und ich sage 6 Milliarden jetzt und nächstes Jahr 8,7 Milliarden und angeblich in der Folge dann nur mehr 2,3 oder 2,5 Milliarden
jährlich. Was ja niemand glaubt.
Was niemand glaubt. Bis Anfang der 30er. Dann habe ich bei Sky Shield 6 Milliarden Kosten und bei der Eurofighter Nachbestellung, da fange ich überhaupt keinen an. Das geht ja überhaupt in die Milliarden hoch. Ja? Und das Ganze wird dann immer so dargestellt, dass das Teil einer EU-NATO-Geschichte ist. Und
jeder Weil man der Ukraine helfen will.
Moment. Und jeder dritte Satz ist aber dann, aber wir bekennen uns zur Neutralität. Ich meine, den Morgen musst du mal haben. Das habe ich überhaupt nicht verstanden, dass das alles so
drinsteht. Also da bist du mal empört.
Und ich bin noch empört. Eigentlich sollte diese neue Regierung schon sagen, zur Van der Leyen, ob die noch ganz alles beieinander hat. 800 Milliarden ja, genau. Für die Rüstungsindustrie.
Da fährt der Stock am Donnerstag hin, also stimmt zu. Segnet das auch.
Ja, das mit den Stimmen der Sozialdemokratie.
Ich finde, das geht einmal gar nicht. Ja. Und außerdem, schau, es diskutiert keiner. Im Zuge dessen, wir werden das heute eh noch diskutieren, wenn es da vielleicht doch zu einer anderen Entwicklung kommt, dass dieses Verhältnis Ukraine-Russland ist und so weiter. Und dass man vielleicht doch wieder in die Abrüstungskultur kommt der 80er Jahre, ja. Wo man nicht Europa vollstopft
wird
mit Atomraketen.
Wird das Geld in Schulen gesteckt oder in genau, digitalisiert?
Genau, es gehört in
oder bleibt es Standort, beim Eurofighter?
Schulen, ja? Standortsicherung, Klimawandel, mir fällt da gleich, mir fällt das Regierungsprogramm ein, wo dann überall dort steht, Budget Vorbehalt, wo überall dort steht Konjunkturvorbehalt und wo eigentlich dort stehen sollte, naja, das werden wir wahrscheinlich nicht machen können, weil wir wollen Sky Shield und wir wollen die Eurofighter haben. Und das, finde ich, geht gar nicht. Ja? So, okay. Aber also der Landesverteidigungsminister Tanner...
Du bist empört, auch wenn du ein gewisses Verständnis für den Kompromiss
hast. Ich muss Verständnis für den Kompromiss haben, sonst kannst du ja das Land nicht regieren. Ja? Das ist ja völlig klar. Aber ich finde, das ist ja noch korrigierbar. Die können das ja ruhig einschreiben, aber dann nicht machen.
Das ist hoffentlich.
Das hoffe ich auch. Weil ich meine, das geht gar nicht. Ja. Und wenn ich ein Sparpaket mache, muss ich genau da ansetzen, weil gut. Das wäre nämlich ganz, ganz wichtig.
Gut, der Löwe brüllt heute. Peter, du hast ja vorher bereits aufgezählt, wo jetzt überall Belastungsmaßnahmen kommen. Das war eine relativ großzügige Aufzählung von dir, weil du hast
die
von heute noch gar nicht gesagt, ja. Weil es sanieren ja nicht die Banken das Budget. Das Budget wird saniert von den Rauchern, kann man sagen. Ja. Schuld, selber schuld. Es wird saniert von den Sportwetten, wie wir heute wissen, die um 150% erhöht wird. Die Steuer bis deppert, kann man das sagen. Ja, also besonders gut für den Wirtschaftsstandort Österreich, weil die werden jetzt alle eingehen.
Der Lottoschein wird teurer.
Ja, alles wird teurer. Ja. Und
Millionen
jetzt kannst du selber schuld, der braucht ja keiner Lotto spielen. Aber ich meine, das ist schon interessant, dass Lottospieler, Sportwetter, Raucher und Heiselbauer, die keine Förderung für ihre Solaranlage mehr kriegen, deutlich mehr zur Budgetsanierung beitragen als die Banken. Aber das wolltest
das ist
du noch weiter ausführen.
Dazu diskutieren wir ein bisschen länger. Für mich waren die zwei zentralsten Punkte die massive Belastung der Pensionsklau in Österreich, sowie aller Aktiven, denen ihre Pension jetzt am Pensionskonto schon gekürzt wird, obwohl sie noch gar nicht in der Pension sind. Das ist ja alles, das muss dann alles einmal einfallen. Und die massive Lügenpolitik bei den Mieten, wo man den Menschen eine glatte Lüge auftischt und behauptet, die Mieten wären billiger, was sie nicht werden, auch heuer nicht, weil es nur ein Einfrieren ist, aber kein Senken. Warum hat die SPÖ nicht durchgebracht, dass die Mieten gesenkt werden? Sie werden nicht gesenkt, sie werden weiter erhöht, ab nächstes Jahr. Und das ist wirklich unglaublich auf so einem hohen Niveau. Aber was mich da am meisten stört, ist diese Empathie und Herzlosigkeit, die schon die alte Regierung gelebt hat und die jetzige Regierung auch unter Teilnahme der Sozialdemokratie weiterlebt. Denen sind die Menschen völlig wurscht. Ich habe immer geglaubt, und du weißt, ich habe eine gewisse Schwäche für die Sozialdemokratie. Ich komme aus einem sozialdemokratischen Bezirk, aus einer sozialdemokratischen Familie und, ich könnte jetzt noch für aufzählen. Aber ich habe immer geglaubt, die Sozialdemokratie und ihre Politiker ist für die Schwächsten in dem Land da. Für die, die es nicht so gut haben. Für die, die es nicht richten können. Und was passiert in diesem Regierungsprogramm? Sie werden massiv über die Klinge springen. Sie haben alle im Stich gelassen. Die Pensionisten, die Erwerbstätigen, alle Menschen, die ORF-Gebühren zahlen. Bei den Mieten schwindeln sie die Leute an. Bei der Tabaksteuer, es gibt halt auch sehr viele Raucher. Ich bin nicht Raucher. Aber warum holt man es von den Kleinen? Warum holt man es nicht von den Großen? Nehmen wir die Dimensionen her. Diese sogenannte Bankenabgabe, die ja keine ist, weil sie nicht in das Budget fließt in Wahrheit, sondern die ja nur ein Volumen darstellt von günstigen Kreditrichtlinien. Das ist ja nicht so, dass die Bankengabe, das da drin steht, und wir schröpfen jetzt die Gewinne der Banken und das kommt ins Budget zu den Budgetsanhängen, sondern die haben sich einfach geeinigt auf einen Dirty Trick, wie berühmt, das ist alles Dirty Tricks. Die Banken geben halt auch ein bisschen günstigere und leichtere Kredite her. Und das hat einen Rahmen von 250 Millionen pro Jahr. Das ist der Beitrag von Banken, die Milliarden Gewinne haben über die vergangenen Jahre, im zweistelligen Bereich. Der Beitrag der Pensionisten aufgrund der Erhöhung der Krankenversicherungsbeiträge, der Mindestrentner, die eh kein Geld haben zum Leben, ist nicht 250 Millionen im Jahr, sondern 300 Millionen im Jahr. Also mehr als die Banken hergeben müssen. Das hat doch mit sozialer Gerechtigkeit nichts zu tun. Hat die Sozialdemokratie auf die Menschen vergessen, dafür, dass sie Posten bekommt? Ein Vizekanzler, der nicht einmal einen geraden Satz rausbringen kann, von dem die schwersten 4 Jahre die erste Klasse Volksschule war, der, auf das freue ich mich auch noch, der Kultur- und Kunstminister wird mit diesem Lebenslauf. Da wird sich die Kultur- und Kunstszene freuen. Ich werde mir ein Popcorn kaufen und mir die Live-Übertragung anschauen, der Eröffnungsrede des Herrn Babler, der Salzburger Festspiele, der Bregenzer Festspiele und was da noch so alles kommt. Hochintellektuell.
Wobei die linke Kulturschickeria jubelt.
Bitte. Ja, sollen Sie.
Die linke Kulturschickeria jubelt darüber, wie der Herr Babler jetzt seine Linkskandidaten in diese Regierung
gebracht. Genau. Wir haben eine linke Regierung, das muss man der ÖVP vorwerfen. Die ÖVP hat es zugelassen. Es ist nicht nur eine Verliererregierung, eine Regierung, wo sie Leute zusammentauben, die Wahl verloren haben. Nein, es ist eine linke, linksextreme Marxistenregierung, eine mehrheitliche. Das hat die ÖVP zugelassen. Die bekommen dann da drauf, auf den Finanzminister genau, und alle die Typen, die da drinnen hocken und die noch alles kritisiert haben. Und dazu kommen wir noch. Aber es ist eine Regierung, eine linke Regierung unter Duldung der ÖVP und der Nähe. Wie die das mit ihren Wählern ausmachen wollen, dass man ihnen dann nur die wichtigsten Ministerien überlässt, wir haben es gerade gesagt, Justiz, Bildung, Außen, es ist alles bei der SPÖ.
Ja, Bildung ist bei den Neos.
Naja, aber nicht bei der ÖVP, das meine ich damit. Das heißt, die ÖVP hat sich ja entleibt bei den Koalitionsverhandlungen, was die Ressorts anbelangt. Und jetzt nur was Grundsätzliches. Jetzt werden alle Menschen in dem Land belastet, auch die kleinen Pensionisten, auch die kleinen Einkommensbezieher. Die müssen alle brennen für das, was die ÖVP verbrochen hat in den letzten Jahren. Denn sie war es, die das verbrochen
hat. Genau, das wollte ich noch.
Und die SPÖ lasst das zu. Macht die Räuberleiter dafür. Lasst das zu. Warum? Warum macht sie das? Warum beendet sie nicht die Politik der ÖVP? Das ist ja für mich die zentrale Frage. Und sie lasst noch etwas zu. Dass wir bei all den Belastungen, die Menschen, übrigens am Freitag wird das schon im Parlament beschlossen, das muss ich alles einmal vorstellen. Ab 1. April kommen die Belastungen, genau. Mögliche Entlastungen, aber erst 26, 27, alle unter Budgetvorbehalt. Aber sie lassen noch was zu, dass wir die teuerste Regierung aller Zeiten des Landes haben. Die teuerste Regierung mit 21 Mitgliedern, 7 Staatssekretäre, die alle nicht stimmberechtigt sind im Ministerium.
20 Generalsekretäre.
Die in Wahrheit nichts zu tun haben. 20 Generalsekretäre. Und jetzt kommt's. Jetzt melden gerade die Büros, die Kabinett nicht Mitarbeiter ein. Und wenn das stimmt, was ich jetzt gehört habe, es ist noch mit Vorbehalt, weil ich es noch nicht rechecken konnte, dass allein der Wirtschaftsminister 38 Kabinettsmitarbeiter einmeldet, die im Schnitt bei 20 liegen. Das heißt, wir haben da Apparate, das wird aufgebläht, das kostet uns im Jahr allein die Ministerialbürokratie 50 Millionen Euro.
Der Stocker hat sofort 3 Pressesprecher.
Das muss man sich alles einmal vorstellen. Ja. Und diese Regierung, die die Wahlen verloren hat, die kein Vertrauen in der Bevölkerung hat, rächt sich jetzt an den Wählerinnen und Wählern mit Belastungen, schupft sie selber die Posten zu und bläht ihre Apparate auf, dass das Saug raus in dem Land. Und das ist ich bin fassungslos.
Ich möchte zum Schluss, oder ich fange vielleicht bei dir an, möchte zum Schluss dieser ersten Runde ein Thema ansprechen, das man natürlich mitdiskutieren muss. Denn diese Regierung übernimmt ja einen unglaublichen Sauhaufen. Ja? Wir wissen seit gestern, dass die uns mitgeteilten, ohnehin im Wahlkampf bereits verlogenen und versteckten Horrorbudgetzahlen nicht mehr stimmen, weil der Herr Felbermayr uns gesagt hat, in Wahrheit noch einmal 8 Milliarden mehr. Wobei ich mich ja frage, wie das überhaupt passieren kann, dass man das nicht mitkriegt. Und die Frage stellt sich ja, insbesondere auch an den Peter, aber auch an dich, müssten ein Herr Nehammer, ein Herr Kogler, Frau Gewessler nicht längst vor einem Untersuchungsausschuss erscheinen, wo einmal geklärt wird, wie das passieren kann, dass man so ein Budgetdefizit anrichtet, ohne dass es einen auffällt? Wenn du das als Privatunternehmer machst, gehst du wegen Insolvenzverschleppung in Häfen, nicht vor Gericht, in den Häfen gehst du da ins Gefängnis. Und die hinterlassen das und die Pensionisten und die Raucher und wer immer da jetzt kommt, müssen das zahlen. Das ist ja ein Skandal,
oder? Das ist noch viel schlimmer. Ich bin ja eigentlich... Ja. Eurer Meinung, in einem gewissen Sinn, ja.
In einem gewissen
erstens,
Sinn?
Nein, in einem gewissen ja. Sinn. Ich finde, erstens einmal, in aller Kürze, die 21 Mitglieder muss eine Regierung nicht haben, das ist zu viel. So viel Staatssekretär muss sie nicht haben, das ist zu viel. Und eigentlich hat die Sozialdemokratie und wir und ich die ganze Zeit schon gefordert, die Abschaffung der Generalsekretäre, ja, den Ministerien.
Das hast du immer gefordert.
Ja, ja. Ich brauche doch da drinnen nicht eine Zwischenebene zwischen den fleißigen, wirklich professionellen Beamten und der politischen Spitze. Also das war immer meine Meinung, wenn das jetzt wiederkommt, ehrlich gesagt, und dann diese aufgeblähten Kabinette, wenn das wieder stimmt, was du geschildert hast, der braucht 38 Mitarbeiter. Was machen die dort, Fußball spielen oder wie? Also es ist einfach, auch da bin ich dieser Auffassung und das, was du gesagt hast, ja, es ist richtig. Ja. Schau, dass bei den Pensionen, richtig ist, dass die Sozialdemokratie dann mehrheitsfähig ist, wenn sie für die kleinen Leute, für den Mittelstand und aber auch für die obere Ebene, aber nicht für die ganz oben, Politik macht. Das finde ich schon, das war das Erfolgsgeheimnis von Kreisky, Franitzky, Klima, wer auch immer. Ja, so. Und das, glaube ich, ist ein wesentlicher Bestandteil. Und ob das muss jetzt gelingen. Und ich muss da ehrlich sagen, die Frage in der Regierung wird sein, wenn da so viele Punkte drinnen sind, die von der Analyse her ist das super, was sie da geschrieben haben. Aber die Umsetzung bedeutet, sie müssen einmal ausstreiten, mit welchem Punkt beginne ich in der Umsetzung.
Das ist ja alles unter Budgetvorbehalt und der ist mit gestern gestorben, weil die 8 Milliarden plus dann zurückgekommen
sind. Warte einen Moment, ja? Die 8 Milliarden plus, die ersten zwei Jahre sind vielleicht ausfinanziert, ja, und dann geht's los. Und dann muss ich das sagen, wie soll das dann gehen? Dann musst du beschließen, welche der Punkte der drei Parteien kommen als erste dran, welche haben wir Umsetzung Perspektive, welche sind überhaupt finanzierbar, weil die sind ja alle offen. Ist ja alles offen.
Ja, alles offen.
Ja, das kann man ja so machen.
Aber jetzt noch einmal die Frage. Ja. Dein Herr Matterbauer, der jetzt dieses Wahnsinnsdefizit erbt und zum Arbeitsbeginn am selben Tag noch 8 Milliarden obendrauf, was ja irre ist. Ja? Normalerweise müsste der den Job hinlegen und sagen, habt's mich. Gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder er schießt sich oder er tritt noch vom Posten zurück, weil das kann ja in Wahrheit niemand sanieren, es sei denn, er macht das, was der Peter sagt. Er schröpft einfach das ganze Land ab.
Das passiert ja schon.
Die wissen ja längst, dass sie das Land abschrumpfen werden, weil sie es ja anders gar nicht sanieren können.
Also es gibt einen
Wie
Punkt.
Wie siehst du das?
Also es gibt einen Punkt. Ich kenne den Matterbauer, der war früher, vor vielen, vielen Jahren, hat er bei so Arbeitskreisen in der Zukunftswerkstätte
mitgeführt,
wo ich dort diese Initiative gehabt habe. Ich kenne ihn, er ist ein anständiger Kerl.
Ja, ist lieb. Ja,
nein, Moment, aber ich brauche dort jetzt einen anständigen Kerl. Nämlich einer, der die ganzen Daten, Fakten, alles, was verborgen und versteckt ist, schonungslos auf den Tisch legt. Das wird er machen. Der ist dann niemanden verpflichtet. Das ist einmal ganz wichtig. Deswegen sitzt er auch dort. So. Und jetzt ist die Frage, inwieweit er dann in der Konfliktkultur mit den anderen Koalitionspartnern, vor allem mit der ÖVP,
muss wahrscheinlich mit Wirtschaftsminister,
den
früheren Finanzminister gegen deinen Magnus
fahrlässige Grieder.
Ja, eigentlich ist das fahrlässige Grieder und
ihm gilt die Unschuldsvermutung.
Na, Moment, aber der muss, du meinst den Brunner jetzt, der muss, der wird aber zur Belohnung ist der einmal Kommissar geworden mit einem riesigen Gehalt. Aber jetzt sei einmal froh.
Zum Speiben bitte für mich. Und du warst noch dazu sein größter Fan.
Ja, das war, aber da habe ich noch nicht gewusst, was er für ein Schlaucherl ist. Das muss ich da ehrlich sagen. Ja. Aber jetzt weiß ich, dass er ein Schlaucherl ist, bin ich schon lange kein Fan mehr.
So, der Peter
hat die Schluss. Frag mich, weil
wir müssen auf die Zeit.
Erstens einmal, bin ich völlig bei dir. Normalerweise musst du bei so einer Hinterlassenschaft, die verdammt nach Macherleukes riecht, einen Untersuchungsausschuss einsetzen. Nur jetzt kommt es, diese drei Parteien. Ich weiß nicht, wenn Sie das gelesen hat, was das? Haben Sie sogar darauf geeinigt, dass Sie miteinander Untersuchungsausschüsse verhindern wollen? Obwohl das ein Minderheitenrecht im Parlament ist, steht drinnen, dass Sie, wenn eine einzige von diesen drei Parteien gegen einen Untersuchungsausschuss ist und im Geschäftsordnungsausschuss das vorbringt, müssen laut Regierungsübereinkommen die anderen beiden Parteien der Dreierkoalition dem zustimmen. Damit biegen sie jeden Untersuchungsausschuss ab. Das muss man auch wissen. Das heißt, die Regierung schränkt das Parlament die Kontrolle ein. Soweit zur Demokratie. Soweit zur Demokratie in dem Land. Das ist alles unfassbar. Und jetzt zum Herrn Matterbauer. Josef, was sind denn das für Leute in dieser Regierung? Der Herr Matterbauer hat noch vor wenigen Tagen, kann man sagen, Wochen vielleicht, ein eigenes Video auf Social Media gestellt, wo er das erste Paket von Schwarz-Blau, das uns das EU-Defizitverfahren in Wahrheit erspart hat, durch Sonn und Mond geschossen hat, kritisiert hat, furchtbar, wie schlimm das ist. Und jetzt beidelt er sich an, dreht sich um, macht eine Stockerdrehung um 180 Grad und sagt, ich setze das jetzt um, weil jetzt bin ich Minister und kriege das Geld dafür und habe ein Kabinett. Mir ist meine Ideologie, ist ihm wurscht, was er damals gesagt hat. Ich meine, der Herr Matterbauer, letzter Satz, hat in einigen Landesgruppen, wenn man das jetzt angeschaut, der SPÖ Auftrittsverbot. Die Landesgruppe Niederösterreich hat ein Auftrittsverbot gegen den Herrn Matterbauer verhängt, weil der so linke Spinnertheorien vertritt.
Das ist ja das Schöne am Peter ist, er moderiert immer gleich die nächste Runde an. Denn zu der kommen wir jetzt genau, nämlich zur Frage, wie gut, wie links, wie kommunistisch, wie weiß ich was, sind eigentlich die SPÖ-Mitglieder und jubelst du genauso über die, wie die linke Kulturschikaria derzeit? Wir sind gleich wieder da.
Fellner live.
Wir sind zurück beim Mittwochduell. Peter Westenthaler gegen Josef Czap. Und heute natürlich von besonderer Brisanz, auch von besonderer Aktualität und vor allem von besonderem Interesse. Denn es ist der erste offizielle Tag dieser neuen Regierung. Und natürlich will jeder wissen, was sagt der Peter Westenthaler zu dieser Regierung. Vor allem, was sagt der Josef Czap zu dieser Regierung? Liebt er jetzt einen Andi Babler mehr als früher? Was sagt er im Auftrag des Herrn Ludwig oder nicht? So, Peter, du warst am Wort. Du wolltest uns erklären, das ist in Wahrheit eine Regierung von Kommunisten, die in Teilen der SPÖ-Landesorganisation Auftrittsverbot
hat. Richtig, das, also wir wissen, der Herkowitz von Niederösterreich hat den Matterbauer ein Auftrittsverbot erteilt vor der Wahl.
Stimmt.
Ja. Das kannst du nachlesen, das kann man googeln, das kann jeder nachlesen.
Cool.
Ist aber nicht die einzige, aber der Tiroler, also es gibt ein paar, die
der sagen, Herr Gubisch, der tritt... Der Herr Matterbauer ein Niederösterreich-Verbot.
Deswegen hat er mir, das ist eine besondere Provokation gewesen dann von Babler, dass er gerade den zum Finanzminister macht, weil wir wissen ja, also das kannst du nachlesen, weil der einfach so krude Theorien geäußert hat von Besteuerung der Menschen, von Umverteilungen, die alle irgendwie in die 30er und 40er Jahre stecken geblieben sind, aber nicht jetzt aktuell durchgeführt werden können. Und noch einmal, wie weit musst du dich als Minister entleiben, wenn du deine komplette Meinung, die du ja, und das Social Media vergibt eben nicht, die Videos sind ja abrufbar und war auch in allen Fernsehsendungen, wenn du das komplett durch Sonn und Mond schierst und ein paar Wochen später als Finanzminister das umsetzen musst, wie weit entleibt,
musst,
aber wie weit entleibt, da sage ich doch bitte, ich kann den Job nicht machen, weil ich habe andere Meinung. Der macht den Job, weil da die Knete, das ist der schnöde Mammon und die Struktur, das ist wichtig, das ist ein echter Sozialdemokrat. Denen geht es nicht um den, geht es nicht um die kleinen Leute, um die Entlastung, denen geht es um sein Einkommen.
Nein, das
um den Job des Finanzministers. So sind sie, so sind sie auch die Kommunisten. Auf den eigenen Vorteil haben sie immer geschaut. Ist doch so.
Der Kommunist.
Ja, selbstverständlich. Der Herr Babler ist ein Marxist-Kommunist, wissen wir. Und jetzt noch ein genereller Punkt. Wir haben eine Regierung von Funktionären, Ideologen, Kommunisten, Marxisten. Wir haben in dieser Regierung nicht einen, der aus der Privatwirtschaft kommt, der überhaupt weiß, der überhaupt eine Ahnung hat von Tuten und Blasen, wie es unserer Wirtschaft geht.
Eine interessante These.
Nicht einer, sondern das sind alles Theoretiker, Funktionäre von der Wiege bis zur Bahre, Gewerkschafter.
Dann gibt es den Sepp Schellhorn,
Kämmerer. Ja, der als Kober, der ist ja nichts. Der Staatssekretär kann nichts machen, verdient auch nur Geld. Ich rede von Ministern. Für mich ist eine Regierung, sind die Minister.
Ja, okay.
Und das sind lauter Theoretiker, die null Ahnung haben, wie es überhaupt draußen zugeht. Und übrigens genauso ist auch, darf ich sagen, das ist kein Regierungsprogramm, kein Koalitionsprogramm, das ist eine Kapitulationserklärung, die da vorgelegt worden ist. Das ist eine Kapitulationserklärung. Weißt du warum? Weil für die Wirtschaft steht da überhaupt nichts drinnen. Keine Investitionsvorteile, keine Senkung der Körperschaftssteuer. Die Wirtschaft wurde völlig im Stich gelassen. Deswegen ist ja auch schon die IV und die Wirtschaftskammer auf 1000 und so kritisiert ist. Also ich bin fassungslos, wo wir mit dieser Regierung hinsteuern, mitten in den Abgrund.
Also der Peter ist entsetzt darüber, dass ein Marxistenkommunist wie der Herr Babler einen Kommunistenkommunist wie den Herrn Matterbauer zum Finanzminister macht. Der ist nicht der Einzige, der entsetzt ist. Ich habe eigentlich noch wenig Leute gefunden, die von dieser Personalentscheidung begeistert waren, außer dem linken Flügel der SPÖ, die jubeln über alle Maßen. Aber mir hat einer, der übrigens auch ein guter Freund von dir ist, ein SPÖ, prominenter Alt-SPÖler, geschrieben, der Dr. Hannes Androsch dreht sich jetzt im Grab um.
Tja, du, der rotiert. Schau,
ich bin noch einmal Kommentator, Analyst. Ja. Ich habe keinen Ansehen, ich bin doch keiner, der Vorschläge macht
für
die Regierungsmitglieder.
Gerade, weil du Analyst bist.
Schau, und ich muss da ehrlich sagen,
was hältst du vom Partner,
was hältst du vom Matterbauer? Für mich ist das ganz einfach. Ich habe so viele Regierungsprogramme schon miterlebt. Und Faktum ist, und es wird da auch so sein, entweder das Regierungsmitglied X oder Y, der Rote, der Schwarze oder von den Neos, hält sich an das, was sie da ausgemacht haben, oder er oder sie kann gehen. Es ist ganz einfach. Das ist so, funktioniert nicht. Oder es wird gestritten ohne Ende. Ja? Dann hast du irgendwann einmal vorzeitige Wahlen und dann kommt wieder das Plakat Arbeiten statt Streiten. Ja? Also das ist ganz... Und wenn der Matterbauer, das weiß ich, der ist sehr kreativ bei seinen Theorien.
Kreativ.
Er ist ein Wissenschaftler.
Nette, interessante Worte für das findest, was du umschreibst.
Ja, Moment, es gibt die Meinungsfreiheit und der kann sagen, was er will, bevor er ins Amt gekommen ist. Und denken, was er will, und schreiben, was er will, egal. Wenn er ins Amt geht, muss er vorher sich das Regierungsprogramm anschauen, muss sagen, aha, und dann muss er entscheiden, ob er Finanzminister wird oder nicht. Er hat sich das durchgelesen, er ist der Meinung,
wer weiß.
Er kann das, naja, der sicher. Und dann hat er sich gesagt, okay, dann mache ich es und sitze im Finanzministerium. Nur einmal, die ÖBAG, die Beteiligungsgesellschaft, das ganze Tafelsilber, das ist eh schon beim Hartmannsdorfer. Das hätte ich nie zugelassen. Ja. Ich meine, das ist ein Witz, aber gut, es ist so. Und im Endeffekt gibt es aber nicht, dann hat er natürlich eine ÖVP-Staatssekretärin, die dann dauernd rumfummeln wird, was den Budgetbereich betrifft. Also die ÖVP ist ein Profi, ja, in der Macht behalten, in Macht erringen und hat natürlich da auch geschaut, also, dass sie da.
Ist der Herr Matterbauer jetzt eine Superwahl, ein Supercoup oder ist es ein Flop, weil er Kommunist ist?
Na, er ist kein Kommunist, es gibt überhaupt
keinen. Er ist kein Kommunist.
Na, geh auf, das ist doch. Gerade, dass er nicht sagt, dort sitzt der politische Abschaum in der Regierung. Das ist zu einfach. Du musst dich hinsetzen und schauen, an ihren Taten sollte sie.
Ja. Ich habe das Video von Matterbauer gesehen vor drei Wochen.
Ja, ist nicht, der vertritt viele Punkte, die ich nicht vertritt. Und auch,
aber wie, kann man sie, wie oft kann man sie notieren? Ich glaube, der Stocker ist der das so gut kann.
Das ist ja die neue politische Einheit.
Ein Stocker. Und der Matterbauer ist der Stocker der SPÖ.
Ich sag dir was. Vielleicht, die haben einfach jeder für sich eine bestimmte Auffassung, die hat er vertreten und jetzt ist er in der Regierung. Wir haben noch ganz andere Mitglieder in der Regierung.
Ist ein Kommunist, wollte ich wissen.
Der Hartmannsdorfer zum Beispiel hat die ganze Zeit herumgebastelt und wollte die blau-schwarze Regierung haben. Das war der Hartmannsdorfer. Ja. Und dann hat er gesagt, naja, das wird nichts. Dann haben wir ein paar gesagt, na, wenn da die Blauen drin sind, dann verkaufen wir wenigstens vielleicht weniger im EU-Raum. Und dann hat er sofort die Seiten gewechselt. Und
auch ein Stocker.
Ja, die werden alle noch Stockerat sind. Ja. Und hat dann dort gesagt, na, dann machen wir halt das andere. So, und da drinnen sitzen die
Neos. Ist der Hartmannsdorf, ist der Matterbauer jetzt ein Kommunist?
Nein, er ist
nicht.
Kein
Wohnt.
Ich glaube, der täter sogar selber sich als Kommunist
bezeichnen. Wie oft haben wir da schon diskutiert? Die verschiedenen Ideologien. Ein Kommunist müsste
das Parlament außer Kraft setzen.
Lass mich kurz, auch das nicht.
Ja.
Nein, schau, Linksextremist, Kommunist und übrigens auch die Rechtsextremisten. Die würden Parlament außer Kraft setzen, Parteien verbieten, Gewerkschaften verbieten. Irgendwelche Sachen machen, das ist alles ein Scheiß. Und die Medien sozusagen abkassieren. Ja. Das ist alles nicht der Fall. Daher sollte man diese Begriffe...
Das Parlament wird eingeschränkt.
Das ist was anderes.
Das Parlament, diese Regierung,
das Minderheitsrecht
schränkt das Parlament.
Ich weiß, wir haben das damals aber trotzdem gemacht, da warst du dabei übrigens. Wir haben Untersuchungsausschüsse gegen den Willen des Wolfgang Schüssel, der hat den Verhandlungstisch verloren und hat den sozusagen verlassen. Und wir haben gemacht den Eurofighter-Untersuchungsausschuss, Bank-Untersuchungsausschuss. Wenn es notwendig ist, werden Untersuchungsausschüsse kommen müssen. Aber es gibt das Minderheitsrecht und wenn das die drei Parteien nicht aus der Regierung machen, werden es die Oppositionsparteien machen.
Aber wie kommt der Regierung
Peter,
dazu,
ganz kurz, und dann komme ich zur Partei.
Kommt eine Regierung dazu, und das muss auf der Zunge zergehen lassen, an alle die da jetzt die letzten Wochen so sich die Finger wund geschrieben haben, dass irgendwelche antidemokratischen Tendenzen, was da im Regierungsprogramm drinsteht, ist antidemokratisch. Wenn eine Regierung in ihr Programm hineinschreibt, Sie entscheidet, ob es im Parlament Untersuchungsausschüsse
gibt. Ja, das ist ja alles Parteien.
Das ist ja alles das kann ich doch nicht in einer Regierungsübereinkommen.
Nein, die drei Parteien, die anderen haben ja keine Mehrheit. Die gehen sich raus.
Das ist ja alles. Wenn die drei miteinander abstimmen im Geschäftsordnungsausschuss, gibt es nie einen Untersuchungsausschuss.
Natürlich. Ich sitze ja nicht mit einer Entenfeder da und habe das geschrieben. Sondern ich bin der Meinung, wenn es was zu untersuchen gilt, muss man was untersuchen. Aber die Schüsselphilosophie von der ÖVP, mit dem Plan, damals die Koalition gehabt war, die Koalitionsparteien in einer Regierung machen nicht gegeneinander Untersuchungsausschüsse. Das ist ein Missverständnis. Das ist ein Missverständnis einer demokratischen Einrichtung. Wenn ich einen Untersuchungsausschuss machen muss, muss ich ihn machen. Wurscht, ob das jetzt den Koalitionspartner gefällt oder nicht.
Völlig richtig. So, jetzt kommen wir zum Thema, das die meisten Leute vom Josef Chapp hören wollen.
Ja, gern.
Nämlich, was spielt sich derzeit in deiner Partei ab? Was du wahrscheinlich weißt, was gerade erst reingekommen ist. Der Peter Kaiser, wie heißt der Peter Kaiser in Kärnten?
Ja.
Der hat genug, der haut hin und legt im September seine Ämter zurück. Es reicht ihm.
Ich verstehe.
Ja, gut. Und was ich verstehe auch, ja, der Nächste ist weg. Sozusagen das Spiel der kleinen Negerlein. Der Toskuzil ist weg, jetzt ist der Kaiser weg.
Oberösterreich, Salzburg, alle Parteiobmänner zurückgetreten.
Ja, genau, alle sind weg. Überblieben ist nur noch der Herr Ludwig, der eigentlich gesagt hat, der übernimmt das Ganze in ein Kollegialteam.
Was ja gescheit war.
Ja, wo es aber nicht gekommen ist, sondern in Wahrheit hat ihm der Herr Babler die Unterhose ausgezogen, muss man ganz ehrlich sagen. Na sicher. Also letztendlich, du hast es selber gesagt, triumphal verhandelt, hat der Andreas Babler und hat dann alle seine Freunde.
Der hat den Finanzminister rausverhandelt und gesagt, der Herr besetzt den Finanzminister. Ich glaube, so wie wir gedacht haben.
Den Justizministerin genauso.
Na gut. Ja. Der Ludwig wollte nicht den Hanke als Finanzminister.
Ja. Nein, der Hanke ist in der Regierung.
Sie quert gegen
also Infrastrukturministerium hat sehr viel Geld.
In deiner Partei mit alles im Butter und alle lieben sich, nur der Herr Kaiser hat sie verabschiedet. Oder hängt da jetzt der Haussegen schief, weil hier ein Parteichef gegen die zwei wichtigsten Landeschefs, und der dritte ist jetzt ja weg, gegen einen Ludwig und gegen einen Herkowich offen Krieg führt?
Es kann sich die Partei nicht leisten, vor allem vor der Wiener Landtagswahl am 27. April, auch nur irgendeinen kleinen Streit oder großen Streit hier abzuführen. Klar, hätte es andere Personen auch gegeben, die ihre Unterstützer gehabt haben. Das war der Hergowich, das war der Alexander Brabetz. Die sind halt nicht in die Regierung gekommen. Und die jetzige Führungsgruppe in der Bundespartei wollte halt die Personen, die drin sind. Wobei sagen wir es, da sind sehr viele dabei, die wirklich gut sind mit hoher Qualität.
Zum Beispiel, bitte sag uns das. Wirklich gut mit hoher Qualität.
Zum Beispiel finde ich die Schmidt, die Staatssekretärin, die muss ich sagen, Hochachtung.
Die nicht einmal mitstimmen
die
kann.
Ulrike Salzburg. Königsberger Ludwig, auch Staatssekretärin.
Gesundheitsstaatssekretärin.
Ja, aber, die kenne ich alle. Ja.
Na gut,
die machen das alle, da glaube ich, sehr,
hohe Qualität,
sehr gut.
Ja.
Den Hanke sowieso, der Hanke sowieso,
der dritte, gut.
Ist ein echter Profi.
Hohe Qualität, ja.
Die Justizministerin ist sehr geachtet, sehr respektiert, ja, und die hat also ein gigantisches juristisches Wissen und ist sehr engagiert auch in der
Gleichberechtigung
für Frauen.
Ja. Fällt da noch wie ein? Oder
eigentlich, ich wüsste nichts, was ich da
wie
jetzt
wie gefällt dir die neue Ministerin der Herzen, Corinna Schumann?
Na, das, man soll, ich würde davor warnen. Ja. Nur weil man sagt, irgendwie entspricht die nicht ganz dem der Modelkultur des 21. Jahrhunderts. Warum nicht?
Sie erinnert mich an Andrea Kotolski und insbesondere an Hattinger Klein.
Na, das würde, letzteres würde ich ablehnen.
Ja, das habe ich bewusst,
provokativ ganz ehrlich. Schau, noch einmal, ich finde, das war ein kluger Satz. Den haben viele, das kommt schon aus der Bibel, der Satz, und das hat auch ein Landespartei. Der SPÖ, der erfolgreichste, nämlich bis dato, hat gesagt, an ihren Taten sind sie zu bemessen. Und ich finde es ungerecht, wenn man gleich von Haus aus
also du sagst,
das sind da lauter Würsteln oder gleich, der wird gar nichts
anbringen. Das SPÖ-Team ist wirklich gut.
Nein, das
hohe
SPÖ-Team kriegt, das SPÖ-Team kriegt meinen Gütesiegel, den sogenannten Peppe-Siegel, den werden sie kriegen, wenn das gut ist, was sie machen und was sie umsetzen in der Tat.
Also dann, wenn es noch zwei Jahre aus ist,
ich sitze da nicht, dass ich nur depressiv bin oder dass ich
halbwegs bin. Ich wundere, dass du heute zurück bist, weil der da von hoher Qualität spricht.
Sehr konstruktiv.
Darf ich was fragen?
Jetzt wird er bald aus sein.
Weil es bis jetzt, trotz massiver Recherche, ich habe mir die Staatssekretäre ein bisschen genau angeschaut. Kannst du mir als Sozialdemokrat sagen, welche Ressorts die SPÖ-Staatssekretäre betreuen? Nein,
nicht,
jetzt
nicht, ja, naja,
na, jeder Staatssekretär bekommt ja
Geheimdienst.
Nein, jeder, jeder bekommt ja,
das ist aber jetzt ein
Scherz, oder? Das ist ja nicht ernst gemeint.
Nein, man muss ja auf die
Geheimdienste schauen. Für was sind die sozialdemokratischen Staatssekretäre zuständig? Die müssten ja einen zuständigen,
nein, es gibt
ein laut Ministeriengesetz.
In dem Riesen.
Die müssen, und jetzt, ich habe einzige Staatssekretär gefunden,
Künstler,
der weiß, was sie für ein Ressort hat, nämlich das ist die Schwarze im roten Finanzministerium.
Ja, die,
und das weiß ich mittlerweile, die hat die große Verantwortung, die sie 24 Stunden am Tag beschäftigen wird, nämlich den Zoll. Mhm. Das heißt, die schwarze Staatssekretärin ist für alle Sektionen, die es gibt, und ist nur ausschließlich für den Zoll zuständig. Ich weiß nicht, was sie da macht, am Flughafen fährt und die Leute kontrolliert.
Lustig, ja.
Oder bei den Grenzübergängen. Die ist für den Zoll, für sonst nichts.
Nein, okay.
Ich sag's nur, die ist für sonst nichts zuständig. Die kann auch nicht mitstimmen, der Ministerrat ist nicht stimmberechtigt.
Ja,
aber kriegt 17.000 Euro plus Infrastruktur plus
Zoll.
Und was ich dir jetzt fragen möchte, ist, welche Ressorts haben die roten Staatssekretäre? Du weißt das nicht.
Ich habe schon ein paar Namen aufzählt.
Na was, wer, wo?
Ja, Königsberger Ludwig zum Beispiel.
Na was hat die für Ressorts? Welche Ressorts hat
die? Gesundheit, schaut die an. Die hat Gesundheit.
Nein, sie ist im Gesundheitsressort, aber welche Aufgaben
kriegt?
Du weißt das nicht einmal.
Nein, du
ich weiß es nicht. Die Menschen wissen es nicht.
Peter,
so sinnlos sind die. Die sind völlig sinnlos.
Ist ein Staatssekretär und kein Minister, und hör auf mit einer Ressorttheorie.
Nein, das ist im Gesetz vorgeschrieben. Die müssen ja einen Zuständigkeitsbereich.
Ich habe eine bessere Idee.
Die im Finanzministerium ist für den Zoll zuständig und kriegt 17.000 Euro.
Wir zwei Revolutionäre sollten uns folgende Frage stellen.
Warum gibt es die
überhaupt? Welche Revolution wird der Schellhorn machen als Staatssekretär für Deregulierung und Bürokratieabbau? Das ist ja das Beste.
Nein, wir sollten
wir haben einen Konvent.
Eigentlich war jetzt ich gerade am Wort.
Das ist ein guter
Spätzinger.
Darf ich den Obers fragen? Vielleicht stimmst du mir dazu.
Ja, ich stimme da gern zu.
Warum haben wir in Österreich keine Rücktrittskultur?
Ach Gott.
Warum sind in Deutschland alle,
interessant,
alle Wahlverlierer zurückgetreten?
Heute die Frau Baerbock.
Scholz, Habeck, Lindner, Baerbock. Alle weg. Und zwar in kürzester Zeit, weil sie gesagt haben, wir haben die Wahl verloren, auf Wiedersehen. Hm. Bei uns sitzen sie in der Regierung alle drinnen. Stocker, Blackholm, Karner, Tanner. Die ganzen Politversager, jetzt kommt es von der SPÖ, der Babler, die ganzen Politik
in der Regierung gewesen.
Ja, wird die Wahl verloren.
Ja,
ich rede davon, dass Wahlverlierer in einer Regierung sitzen.
Ja.
Die belohnen sich selber. Daher Wiederkehr von den Neos, der einen Scherbenhaufen in Wien hinterlassen hat im Bildungsbereich, wo keiner mehr Deutsch redet, wo nicht mehr unterrichtet werden kann, wo uns gerade das Schulsystem implodiert in Wien. Der kriegt das Belohnung des Bildungsministeriums. Na, hat's die alle noch? Also ich muss wirklich fragen, sind die noch ganz dicht, ist ja die Frage, die man stellen muss, wer da besetzt wird. Keine Rücktrittskultur, keine Fehlerkultur.
Es ist eine Provokation,
aber,
deiner Meinung.
Aber Hauptsache, es ist eine Regierung der Wahlverlierer, des Wählerbetrugs und am Ende auch jener, die auf die Leute pfeifen, weil es ihnen wurscht ist und weil es dort weitermachen.
Ich muss jetzt erinnern, was du
bitte sagst. Josef,
und ich stimme,
Schluss.
Für diese Zuwanderung, für die Ortermigration, für die Orternichtintegration, für diese überbordenden Asylanträge, ja, ist die Bundesregierung die Hauptverantwortung. Die
da kommen wir auch noch dazu.
Na, warte mal, Schwarz-Grün und all diese, die da vorher waren. So. Und jetzt hat das Auswirkungen auf die Schulen. Und jetzt zu Recht, und das muss ich echt unterstützen, wird die Frage der Familien, des Familiennachzuges releviert von der Regierung, von den drei Parteien. Na, Moment, das finde ich aber einmal ganz gut. Und das wird auch begründet. Der Rechtsanwalt Stock, man kann immer zu Rechtsanwälten stehen, wie man will, aber der tut sich jetzt schon in der Argumentation vorbereiten auf das Verfahren, was er von der EU
kriegt.
Ja, aber das ist zum Beispiel richtig. Das ist richtig, wenn man das jetzt einmal anspricht. Ja. Das Zweite ist, dass ich mit der Asylobergrenze Notfall, na, was ist ein Notfall? Wer definiert denn das? Den definiert das Land selbst. Österreich definiert, wann ein Notfallklausel kommt und wo man dann wirklich sagen kann, und jetzt ist einmal für gewisse, da habe ich gefordert, 2 Jahre lang einen Asylstopp, weil der Meinung bin, das ist zu viel. Und wenn ich sage, es ist zu viel, dann spürt man das. Und da ist nicht der Wiederkehr schuld, sondern da spürt man das. In den Schulen von der Deutschkompetenz, dass zu viele dort sind, dass das einfach zu viel ist. Und mein Gott, was ist da? Es ist doch auch im Interesse derer, die kommen und kommen wollen, dass man sagt, da gibt es
Grenzen,
es ist
aber heute zu viel. Ministerrat
es ist zum Einnachteil.
Komischerweise.
Ja, ist noch nicht
beschlossen. Das ist schon wieder vertagt worden.
Offenbar, weil sie sich nicht trauen, weil sie denken, da treten sie jetzt in ein heißes
Fett.
Nein, aber du bist doch ein Profi, du weißt doch ganz genau, dass das lauter Placebo sind da in dieser Kapitulationserklärung. Namens Regierungserklärung. Ich habe mir das genau angeschaut. Auf Seite 70, da beginnt das Asylthema. Steht unter Punkt 3, Hast du genau angeschaut?
Ja, ja.
Steht der Familiennachzug, wird ausgesetzt, wird beendet.
Sofort.
Wenn?
Na, pass auf. Na, das steht so, steht apodiktisch dort. Dann blätterst du weiter auf die Seite 72. Nein. Auf der Seite 72. So ein Absatz, wie künftig der Familiennachzug unter welchen Regelungen der stattfinden soll. Er verändert sich kaum. Das heißt, die sagen vorhin, er wird beendet und zwei Seiten später erklären sie uns, wie der Familiennachzug künftig geregelt wird. Das ist ja ein Widerspruch in sich. Entweder ich beende ihn oder ich regle ihn. Wenn ich ihn regle, dann habe ich ja trotzdem Familiennachzug. Und das ist diese Lügerei in diesen Papieren, die übrigens ja auch vor Fehlern strotzen. Also wenn ein Maturant so eine Arbeit vorlegt, bei einer Matura fliegt er durch, allein aufgrund der Rechtschreibformulierungs- und sonstigen Fehler, die da drin sind.
Ich habe eine Schlussfrage für die Runde. Du und teilweise mit meiner Unterstützung hast du ja immer wieder gesagt, der Andreas Babler ist dead man walking. Du hast gemeint, am Wahltag, am Wahlabend ist er weg. Dann hast du gesagt, jetzt dauert es aber nicht mehr lang, dann ist er weg. Dann hast du gesagt, nachdem die erste Runde gescheitert ist, jetzt ist er weg. Und jetzt ist er Vizekanzler und der neue Superstar der SPÖ.
Aber das sagt doch
und
schon
sieht
so viel.
Sogar dem Herrn Ludwig und dem Herrn Hergovich die Unterhose.
Ja, aber das sagt doch schon so viel, dass so jemand überhaupt Vizekanzler in der Republik werden kann. Warum so jemand? Erstens, weil er es nicht kann, weil er null Schulabbrecher, keine Ausbildung hat. Drittens, weil er eine zutiefst in vier Gruppen gespaltene Partei hat, mit der er in diese Regierung geht. Wir haben es letztens aufgelistet, wer das ist. Die ineinander sich abgrundtief hassen. Die Wiener um Ludwig, die Niederösterreicher um Hergovitz, dann der Burgenlandler und die Niederösterreicher. Die alle.
Na, die Steirer kommen noch zu.
Die Steirer sind bei den Burgenländern, habe ich jetzt das
eingestuft.
Eine zutiefst zerstrittene. Ja. Wenn du mit denen redst, die sagen da unter vorgehaltener Hand genau das Gleiche. Die sagen da, Babler ist dead man walking.
Aber der Hammer ist
sage
ja,
auch,
dass der Mann, der das alles vermitteln und ausgleichen hätte, so ihn sagt, das reicht mir. Ciao, der Herr Peter Kaiser.
Ja. Das ist, der nächste wird der Ludwig sein. Der wird am 27. April von den Wienerinnen und Wienern, dort hauptsächlich von den Pensionisten durch den Pensionsklau, einen am Deckel bekommen. Das ist der nächste,
der
geht.
Josef
Anders. Das ist. Na, Moment, ich bin noch nicht fertig. Das wird die Generalabrechnung, die Wiener Landtags- und Gemeinderatswahl am 27. April, wird die Generalabrechnung mit der Belastungspolitik der SPÖ und der Babler und Ludwig. Mit den Erhöhungen der Pensionskassenbeiträge für die Pensionisten, mit bis zu 300 Euro im Jahr, auch für Mindestpensionisten, mit der Aussetzung der Evaluierung des Pensionskontos, der Erhöhung. Ja, das wird die Abrechnung scheinen. Das wird es einfach scheinen.
Bitte, du bist ein
Schlusswort. Siehst du, einer der Gründe, warum der Herbert Kickl sich verweigert hat, in die Regierung zu gehen, ist unter anderem, weil er alle diese wie auch immer gestalteten, von der Größen.
Weil er dafür nicht zum Hobby
ist. Weil er das nicht wollte.
Genau.
Er sagt, ich stelle
mich nicht.
Genau.
Er wollte die Pensionisten nicht belasten.
Er hat aber keine Euro-Druckmaschine, sondern er muss letztlich Sparpakete machen.
Millionen für
er muss Sparpakete machen, das wollte er nicht. Und aus. Und der Lothar Höbel hat gesagt, den braucht man nicht mehr, den Kickl faktisch. Weil die Leute rennen alle immer dumm und der geht nicht in die Regierung rein.
Nein, aber das muss ich gar nicht
aber
so sehr sagen.
Aber deine These ist schon sehr, sehr
ist, du der sagst, Ludwig
der ist nicht gegangen, der ist nicht zum Kanzler warum? Gegangen, weil er diese Sparpakete
genau,
nicht
und der Ludwig, weißt du, warum
und weil er clever genug war, zu ahnen, was da auf uns zukommt.
Ja, das wird aber nichts helfen. Du musst ja an Österreich denken und das, dass wir das Budget in Ordnung bringen und dass wir da soziale Gerechtigkeit walten lassen, dass wir den Standard
und dein Herr armer, und der dein Ludwig, armer Herr Babler opfert sich auf.
Ja, der Ludwig hat dafür gesorgt, dass diese mitgesorgt, dass diese Regierung überhaupt zustande gekommen ist und das wird er positiv merken bei der Wiener Landtagswahl, weil positiv. Diejenigen in Wien wollten die nicht. Eine Zeit ohne Regierung, Neuwahlen, ja, und viele in Wien wollten auch nicht, dass der Kickl da der Bundeskanzler ist und. So. Und ich
du sagst, das, der wird positiv, das heißt, der legt positiv. Zu über 40%.
Ja. Ein Vierer wieder vorne haben, das glaube ich schon.
Ja. Na gut.
Ja. Gut, also das ist das, was der Ludwig
bedeutet. Wo ist übrigens die Vereinheitlichung von dir in jeder Sendung fast geforderte Vereinheitlichung der Mindestsicherung? Wo steht denn das im Regierungsübereinkommen?
Das habe ich irgendwo gesehen.
Nein, steht leider nicht drin.
Das Das war die zweite Runde. Leid.
Ich glaube, ich habe es gesehen.
Die Wiener blechen weiter 1200 Euro Nein. für jeden Asylanten, der sagt, er ist Asylant.
Du musst das vereinheitlichen. Und jetzt sage ich dir nochmal.
Nein, steht nicht.
Der will einen Satz, überhaupt nicht. Einen Satz, der will noch sagen. Ja, da wird nicht gestritten in der SPÖ, sondern es gibt handfeste, unterschiedliche Meinungen über die politische Grundstrategie. Und das würde es in einer demokratischen Partei nur möglich sein.
Jetzt hat aber der Herr Babler eine ganz handfeste andere politische Grundstrategie als der Herr Ludwig.
Ein bisschen eingeschliffen.
Und auch eine ganz andere als der Herr Kaiser, und der sagt, das reicht mal. Führt euch.
Ja? Der Peter Kaiser ist einer der erfreulichsten Erscheinungen der Sozialdemokratie. Und das tut furchtbar weh, wenn er wirklich nicht weitermacht.
So, das war Runde 2. Wir gehen in eine kurze Werbepause und dann müssen wir den Mann endlich in den Mittelpunkt des Interesses stellen, den ihr bis jetzt komplett vergessen habt, bitte. Wir haben einen Kanzler, nein.
Mhm. Ja? Den Buddha.
Christian Sinowatz.
Ja. Nein, wir haben keinen Kanzler.
Wir sind gleich wieder da.
Wir haben einen Buddha.
Ein Buddha,
wir sind gleich wieder da.
Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Dritte Runde in dieser spannenden Mittwoch-Auseinandersetzung zwischen Peter Westenthaler und Josef Czap. Besonders spannend wird es immer, wenn der Wien-Wahlkampf hier zwischen euch beiden eröffnet wird. Wäre sehr spannend, dass du sagst, der kommt locker über 40%, ist zumindest
locker, deine Mutige. Der Wahlkampf macht einen guten und der wird drüber kommen. Das ist meine These, ja.
Also gut, dein Wort in Buddhas Ohr. Apropos Buddha, wir haben einen neuen Bundeskanzler. Ja? Und dieser neue Bundeskanzler, die einen vergleichen mit Sinowatz, die anderen vergleichen ihn mit Winston Churchill. Oh. Die Dritten, wie du, vergleichen ihn mit Machiavelli aus Wiener Neustadt. Die Vierten sagen, der fescheste Vespa-Fahrer, den wir je hatten in diesem Jahr. Die Dritten, die Fünften sagen, der Crash-Pilot der Nation. Ja, alle Attribute sind eigentlich richtig. Peter, wie schätzt du diesen sensationellen Kanzler ein, der jetzt ja eigentlich von Tag zu neuer Hochform aufläuft? Die Interviews waren ja Weltklasse, muss man sagen, die er da gegeben hat. Ja. Und auch seine heutige 3-Minuten-Pressekonferenz vor dem Ministerrat war ja, hat ja sowas von Brillanz gesprüht. Da muss man ja wirklich sagen, Hut ab vor diesem neuen formatfüllenden Kanzler.
Also man muss sich immer anschauen, wie dieser Mann das überhaupt geworden ist. Und das geht's. Der hat eine Geschichte. Die Geschichte lautet, zunächst die Wahlen krachend verloren unter Nehammer. Dann hat er den Nehammer entsorgt, indem er in Wahrheit die Dreierkoalition gesprengt hat, mitgesprengt hat. Dann hat er Scheinverhandlungen mit der FPÖ geführt, die von Anfang an Scheinverhandlungen waren. So, und jetzt setzt er sich in der Regierung und tut so, als war nichts gewesen. Also, jetzt seine Lebenheit auffangen, als war er irgendwie vom Planeten gerade gekommen und alles, was davor war, will er nicht wissen. Das heißt, der Mann ist nichts anderes wie die personifizierte Unehrlichkeit. Und das ist in der Politik immer schlecht. Und er hat auch etwas geschafft, wenn man die Rate, da gibt es eine Rate in der Politik, nämlich Lügen pro Tag, ja, wo man den Menschen sehr leicht kontrollieren kann. Und der hat innerhalb von 48 Stunden schon zweimal die Unwahrheit gesagt. Weil du sagst, tolle Interviews. Zunächst hat
das
einmal,
war ironisch gemeint.
Naja, aber zunächst hat er mal gesagt, auf die Frage, was er sich überhaupt dabei denkt, die teuerste Regierung und größte Regierung aller Zeiten zu machen. Und er sagt, drauf geschossen, weiß nicht, wie auf das kommt, das ist alles nicht so schlimm, weil Dänemark, Zitat, kann man abrufen, Dänemark hat eine doppelt so große Regierung wie Österreich. Jetzt haben wir das angeschaut. Dänemark hat 23 Regierungsmitglieder, Österreich 21. Also um 2, fast kein Unterschied. Wie kommt der Mann als Bundeskanzler, die Menschen mit sowas anzuschwindeln? Dass das eine doppelt so große Regierung ist. Schwindel 1. Schwindel 2, 2 Auftritte bei der Präsentation. Das sagt er in Interviews, hat er schon mehrfach gesagt. Und zwar spricht er, Zitat, sagt er, ich, der gewählte Bundeskanzler. Fällt euch da was auf? Was heißt der gewählte Bundeskanzler? Der Mann war weder Spitzenkandidat noch Kanzlerkandidat, ist übrigens in Wiener Neustadt mit großen Fetzen davor
gewählt. Gewählt wurde er nur in Wiener Neustadt und zwar abgewählt.
Abgewählt. Und er stellt sich jetzt hin und ist sich nicht so blöd, den Menschen vorzugaukeln, er wäre der gewählte Kanzler von Österreich. Ich meine, allein diese zwei Punkte sprechen ja für sich. Wenn man jetzt noch inhaltlich diskutiert, dass er seine ÖVP mit Haut und Haaren, nämlich was die Ressortaufteilung anbelangt hat, der Linken verkauft hat, das muss er erklären am Parteitag, der Ende März kommt. Den Parteitag muss er erklären, warum er jene Ressorts, die er mit der Freiheitlichen Partei haben könnte, jetzt plötzlich nicht mehr hat, sondern dass die SPÖ oder die Neos haben. Das muss er durchaus erklären. Wie er das erklärt, weiß ich nicht. Wie er erklären will, dass die ÖVP mit dieser Kapitulationserklärung namens Regierungserklärung eine Wirtschaftspartei noch ist, weiß ich nicht, weil für die Wirtschaft ist da gar nichts drin. Ja. Für die Zukunft, Digitalisierung, Leuchtturmprojekte, null. Stimmt, über den Tisch gezogen.
Ja.
Was fällt mir noch ein? Die Asylpolitik, da macht er einen Eiertanz, seit er im Amt ist, der sich ja gewaschen hat. Ich habe es euch vorher aufgezählt. Familiennachzug stoppen, aber zwei Seiten später erklären, wie ein Familiennachzug geht. Absurd. Asylstopp, null. Es geht munter drauf weiter. Kein Verbot des politischen Islam. Übrigens, da haben wir uns schon in den Verhandlungen zwischen ÖVP und FP darauf geeinigt gehabt, dass es ein Verbotsgesetz geben soll. Nix, hat die SPÖ wieder ausverhandelt. Kommt auch nicht. Politischer Islam darf weiter dank des Herrn Babler in Österreich ungestraft sein Unwesen treiben. Nein. Also das sind die. Und das Letzte ist, und das muss man auch noch sagen, da schaudert es dir ja überhaupt. Also schaudert es dir nicht an. Dieses Postenschacher-Papier, die letzten vier Seiten,
ja, das ist der
wo sich eine Regierung nicht so blöd ist, hineinzuschreiben, welche Parteien von den Gerichten bis zum ORF, bis was weiß ich.
ORF-General, um es vergessen.
Ja, dort, und zwar nicht der Kanzler, die Parteien entsenden da hinein. Die schreibt der Regierung hinein. Wer da, kommt ja noch viel schlimmer. Das gilt auch für Posten, die ja eine Ausschreibung bedürfen. Das heißt, du brauchst ja für Spitzenpositionen eine Ausschreibung. Was heißt das jetzt? Heißt das jetzt, wann tut die ÖVP laut Regierungsübereinkommen jemanden für einen, weiß ich nicht, Höchstrichter entsendet, kann sich gar kein anderer bewerben mehr, wenn der nicht von der ÖVP ist. Das heißt, wir haben den Postenschacher auf offenem Spielfeld. Die gute alte Parteibuchwirtschaft von Rot und Schwarz, jetzt ein bisschen mit pinken Tupferln der 70er und 80er Jahre, feiert völlig fröhlicher Ursprung. Es ist festgeschrieben in einem Regierungsübereinkommen, wie sie die Posten aufteilen. Stattdessen hätten sie einschreiben sollen, es gibt folgende Bewerbungsverfahren, es können sich diese Menschen bewerben, nämlich alle. Völlig wurscht, welche Ideologie, völlig wurscht, aus welchem Stall du kommst, völlig wurscht, aus welcher Partei du kommst. Du musst kompetent sein, du musst vorweisen, was ist deine Qualifikation für diesen Job. Ich bin so entsetzt, was der Mann aus diesem Land macht, gemeinsam mit der Räuberleiter von der NATO, Beate, und dem Brabbelbabler. Also es ist wirklich unglaublich. Also
es gibt Leute, die sagen, der wird uns alle überraschen, weil er besser ist als sein
Es Ruf. Gibt, das sind die Leute, die wahrscheinlich auch sagen, es gibt das Christkind, ja.
Bitte.
Und den Nikola.
Ich gebe weiter ans Christkind.
Bitte. Du, schau, ich sage dir Folgendes. Ich habe mir das auch sehr genau angeschaut. Ich finde, diese Offenheit ist beeindruckend.
Ja, entwaffnet.
Ja, das ist wirklich beeindruckend. Die sagen, schau,
ich habe das noch auf Servietten ausgemacht.
Wir ÖVPler, von denen geht das nämlich aus, diese Listen da hinten, ja, wir wollen uns die Republik aufteilen. Und zwar in den ganzen Spitzen. Und da machen die ein System da drinnen. Dadurch, dass der Bundeskanzler der Erste ist, tut er bei sämtlichen Besetzungen immer das Vorschlagsrecht für den Wichtigsten. Und der Zweite, der Vizekanzler, kann ein Vorschlagsrecht entwickeln für den Zweitwichtigsten. Also, den Präsident vom X schlägt vor der Bundeskanzler. Den Vize, den Präsidenten, Stellvertreter, schlagt vor der Vizekanzler. Und so dann die das auf unzähligen Positionen in was weiß ich, Wirtschaft, im Rechtsbereich, im Politikbereich, so geht es dort runter, das wird runtergedröselt.
Du bist entsetzt.
Ich bin ehrlich gesagt wirklich entsetzt, ja, weil ich hätte mir das anders,
vorgestellt.
Ja. Wieso kann man nicht sagen, wisst ihr was, wir machen Hearings, wir machen Ausschreibungen, da soll sich wer bewerben. Ja, wieso kann man das nicht machen? Ja? Und dann kannst du ja immer noch sagen, na ja, der ist zwei Qualifizierte.
So
und der
du das gemacht, ne?
Ne, ja, zwei genau, Qualifizierte genau. Und der eine steht uns nahe, daher nehmen wir den. Das kannst du ja machen, ja. Aber dass du das so machst, das hat mich komplett überrascht.
Jetzt bist du nie gekommen in deiner Amtszeit, oder? So ein Papier festzuschreiben.
Nein.
So hast du immer auf Servietten gemacht.
Dann habe ich plötzlich einen blauen Mund, weil ich da was aufgeschrieben habe. Schau, und zum Extremismus gibt es da drin kapitelweise was. Ja? Da kommt kommt schon auch der politische Islam vor.
Ja, kein Verbotsgesetz.
Das muss ich schon sagen. Das kommt schon vor, aber nicht nur. Und ich finde, Extremismus gehört bekämpft, egal woher, wohin und was und wie. Und aufgrund dieser vielen Dinge, die in Deutschland passieren, ist das berechtigter denn je. Und das muss ich sagen, ist schon drinnen. Also ich bin für eine differenzierte Betrachtung. Ich finde, auch eine Oppositionspartei kann an Glaubwürdigkeit gewinnen, wenn sie ein Regierungsprogramm differenziert kritisiert. Das, was gut,
so wie wir das
heute gut, das, ja, na, gut. Du musst ein bisschen dran arbeiten.
Aber naja, es ist schwierig, irgendwas
das heißt,
Positives zu finden.
Sehr, sehr differenziert und vor allem du, muss ich sagen. Gut ab.
Es ist ja schwierig, etwas Positives zu finden.
Du hast sicher wieder viele Anhänger gefunden.
Weil die wenig,
jetzt hast du sogar schon die FPÖ-Wähler für dich.
Lass mich das sehr, sehr, sehr objektiv sagen. Es ist insofern schwierig, an etwas Positives in diesem Papier zu glauben, an diesen Kapitulationsbericht. Weil all das, was vielleicht in Zukunft, in den Jahren Schnee, 27, 28, da angekündigt ist an möglichen Entlastungen, alles unter Budget vorbehalten.
Ja, ist klar.
Daher kannst du ja gar nichts Positives sagen, weil du weißt gar nicht, ob das kommt. Und letzter Punkt, wir werden jetzt bereits in den nächsten Tagen, um nicht zu sagen Stunden, sehen, wie dieser Herr Stocker und seine Regierung, inklusive Babler und Meindl-Reisinger, tickt, nämlich, sie werden die Frage beantworten müssen, ob Österreich tatsächlich bei diesem 800 Milliarden Wahnsinn Aufrüstung der Europäischen Union mitstimmt. Das hätte Herbert Kickl nie gemacht. Da kannst du Gift drauf nehmen. Das hat er nie gemacht. Wird diese Regierung diese 800 Milliarden abnicken, was übrigens bedeuten würde, ein Äquivalent für Österreich bis zu 30 Milliarden, wo man das ja nicht mehr so, weiß ich nicht, keine Ahnung. Das wird man erst ja schon müssen.
Völlig richtig, ja.
Und, oder wird dort jemand die Frage stellen, der noch ein bisschen seine sieben Zwetschgen beieinander hat und Empathie für die Menschen hat, warum gibt es eigentlich kein Milliardenpaket für die Menschen, die sich das Leben nicht leisten können? Für die Gesundheitsvorsorge, für den Sozialstaat, da gibt es so viel, für die Bildung. Warum gibt es das alle? Warum muss man jetzt zum jetzigen Zeitpunkt der Waffenlobby 800 Milliarden in den Rachen auf Kosten der Steuerzahler und Kriegstreiben? Das ist so unpackbar.
Ich bin deiner Meinung, ich sage Folgendes, du kannst nicht 800 Milliarden beschließen, ohne dass überhaupt du weißt, ob die Bevölkerung in ganz Europa das will.
Volksabstimmung.
Ja, das ist doch unerhört.
Volksabstimmung.
Also 800 Milliarden ist ein gigantischer Betrag. Ja? Und die Rüstungsindustrie jubelt.
Die Aktien schießen auf.
Die Börsen feiern die Rüstungsbranche.
Ja, und das geht aber nicht. Ja? Weil du hast Aufgaben, die Standardsicherung, die Konkurrenz mit China, du hast die soziale Absicherung, die in Europa die Pensionen, du hast den Klimawandel, tausend Sachen.
Der Trump blast dasselbe an Geld in den Ausbau von Artificial Intelligence.
Ja, zum Beispiel.
Ja. Wäre halt ein bisschen intelligent.
Aber,
darüber reden wir gleich. Peter, letzte Runde, bevor du vielleicht noch was zur großartigen Frau Meindl-Reisinger, der stillen Gewinnerin dieser Koalition, sagen wirst. Aber vorher noch. Wir drei waren uns doch immer einig, diese neue Regierung muss Vollgas geben für den Wirtschaftsaufschwung. Ja? Da muss jetzt was passieren. Da muss jetzt wirklich einmal Gas gegeben werden. Ja? Jetzt lese ich das Regierungsprogramm, es steht nichts drin. Die haben auf das vergessen.
Nicht genügend setzen.
Ja? Die haben auf das vergessen, muss man sagen. Also ich bin fassungslos. Es steht nichts zum Wirtschaftsausschwung drin, es steht nichts zur Digitalisierung drin. Jetzt kann man sagen, mein Gott, na, wir hoffen auf Hartmannsdorfer und auf Alexander Bröll, den Digitalisierungsstaatssekretär. Das tust du aber wahrscheinlich nicht, nehme ich an. Sondern du bist mega sauer, oder?
Es ist überhaupt nichts drinnen. Es sind keine greifbaren, sind schöne Floskeln aber drinnen. Keine greifbaren, keine berechenbaren Fakten drinnen, die uns irgendwie hoffen lassen können, dass da was für die Wirtschaft drin ist. Sehr gut ausgedrückt hat es übrigens der Präsident der Industriellen Vereinigung Knill, der schlicht und ergreifend gesagt hat, es fehlt in diesem Programm die Planungssicherheit für die Wirtschaft. Du kannst nicht planen, wenn du nicht weißt, was auf dich zukommt. Es gibt keine Entlastungen, es gibt keine Investitionsförderungen im großen Sinne, es gibt keine Leuchtturmprojekte, es gibt keine Senkung der Körperschaftssteuer, die uns retten hätte können, als besonders attraktiven Standort. Alles von der Sozialdemokratie verhindert und von der ÖVP abgenickt.
Nein.
Das ist das große Scheitern.
Das kann man schon sagen.
Das ist das große Scheitern
der ÖVP. Im schwarzen Regierungsprogramm war ja noch relativ viel für diesen Wirtschaftsaufschwung, für den vermeintlichen drinnen.
Absolut.
Das fehlt jetzt.
Senkung
Köln. Ich habe eine These. Ich glaube, die Schwarzen wollten gar nichts einschreiben. Die wollten nichts Konkretes einschreiben. Die haben es nur was lassen.
Die haben es
offen lassen. Und während der Periode werden es dann kommen, eine Initiative nach der anderen. Ich schwöre dir das. Das ist denen ihre Methode. Genauso mit die Förderung. Förderungen. Ja, wenn man Transparenz-Datenbank schaut,
das kann schon sein, dass du recht hast.
Da kommt das Nächste.
Vielleicht ist der Hartmannsdorfer der Meinung, er schreibt nichts ein, wird das
er macht alles einfach. Auf der Hüfte. Ja, natürlich. Genau. Das ist doch, das wird, ja,
und da glaubt er, das kriegt er vom Herrn Kommunisten.
Ja, genau. Von wem kriegt das Geld?
Dem kriegt er, glaubt, das Geld für die Wirtschaft.
Das Einstimmigkeitsprinzip in der Regierung, da kann der Herr Finanzminister gar nichts dagegen machen, wenn alle das wollen.
Er sagt einfach nein.
Ja, wenn er es nicht will, ist es kein Einstimmigkeit.
Das hast du übrigens immer gesagt, wenn der Finanzminister nicht will, nutzt das gar nichts.
Ja, aber er wird es wollen müssen.
Na,
das ist doch die Bedingung
des Finanzministers. Das war der erste Kommunist, der die Wirtschaft
führt. Nein, aber auch ein Finanzminister, egal mit welcher Einstellung, muss doch dafür sorgen, dass die wirtschaftliche Entwicklung und die Standardsicherung so ist, dass die Beschäftigung.
Also bei dir stirbt die Hoffnung wirklich Gott sei Dank zuletzt.
Bei mir stirbt hoffentlich überhaupt nichts.
Ja, die Hoffnung.
Ich will einfach nur dafür plädieren, dass im Endeffekt man davon ausgehen muss, dass die, wie heißt das so schön, situationselastisch arbeiten werden. Ja? Die werden die ersten 2 Jahre die ganze Einsparnummer anziehen, die wollen haben, dass sie kein Defizitverfahren von der EU kriegen und dann geht es richtig los.
Ja, jo, welches, ganz sicher.
Na Moment, nein, du hast ja nicht womit. Ja. Dann haben sie da drinnen alles, was Österreich bewegt inhaltlich, steht drinnen, ohne konkrete Umsetzung, ohne Finanzierung, ohne allem. Und dann werden sie sich ein paar Sachen rauspicken und sagen, weißt du, wer Gewinner sein wird von dem Ganzen? Das wird die Meindl-Reisinger sein. Und weißt du, warum? Super. Weil die fahrt in der Welt um und um, lässt sich fotografieren, macht Filmaufnahmen, ist auf Du und Du mit allen möglichen Leuten und tut sie mit den Niederungen dieser Koalitionsregierung gar nicht
also es,
so wird es sein.
Ich liebe es, wie er mir immer da die Moderation abnimmt. Das ist so großartig. Ja, man braucht gar nichts arbeiten, man kriegt sein Geld dafür, sie sitzen. So, langer Rede, kurzer Sinn. Wir sind jetzt bei der möglicherweise heimlichen Gewinnerin. Wir kommen ja gleich zur Person der Woche, Donald Trump. Und die Frage ist, wird unsere wunderschöne Außenministerin den Donald Trump bezirzen? Wird sie es vielleicht bis ins Oval Office schaffen und dort sitzen, wo der Zelensky sitzt, aber dann mit Handkuss? Oder ist sie eine reine Kühlerfigur und wird nicht wirklich was bewegen können in der Weltpolitik?
Ich möchte gleich die Antwort
haben.
Wer kann das sagen? Die hat von der Kommunikation, von der politischen Kommunikation, die sie entwickelt hat, auch bei dieser Mitgliederbefragung, kehrt die zu den wirksamsten und klügsten Personen, die die österreichische Innenpolitik hat. Muss man einfach sagen. Österreich wird davon profitieren. Sie wird das Bild Österreichs im Ausland prägen. Ja. Sie wird,
positiv oder negativ?
Positiv. Nur ich bin in vielen Dingen nicht ihrer Meinung. Ja. Aber das ist wurscht. Ja. Du hast mir jetzt gefragt, welche Rolle wird sie haben. Sie wird sich keine einzige Verletzung zuziehen, weil sie in diese ganzen Streitereien nicht dabei sein wird, die es möglicherweise wieder geben muss, weil das Programm so angelegt ist, dass du ohne Streiten überhaupt nicht diese Periode zu Ende führen kannst.
Aber sie und der Wiederkehr schauen zu und winken von der Seite.
Ja, vor allem der Sepp Schellhorn. Ne? Der Sepp Schellhorn
wird sich matschkern.
Nein, der wird nicht nur matschkern, der wird entweder Balenciaga kochen. Ja. Aber der ist ein fantastischer Koch, ein toller Unternehmer und der wird gegen die Wand rennen. Also in Österreich sagen, ich tue den Konvent wiederbeleben und tue deregulieren, entbürokratisieren, die Länder abschaffen und das alles. Ja, das ist ja, ich glaube, der hat in seinem weiteren Leben nichts mehr vor.
Weil zu mir hat er am Telefon, wo er sich unter anderem über die schlechte Behandlung im letzten Fellner Live von uns zu Recht
beschwert hat, positiv
gesagt, wir werden uns noch alle anschauen, wie er dieses Land deregulieren wird. Bitte. Ja. Jetzt bitte freundlich sein, der Herr Schatz.
Über den Herrn Schellhorn verliere ich jetzt kein Wort, weil jemand, der ebenfalls die Stockerwende, die Stockerdrehung hinter sich hat und der noch in einem Parteigremium der NEOS kurz vor Eintritt in die Regierung dagegen gestimmt hat und plötzlich dafür ist, erst ab dem Zeitpunkt, wo er einen Job gekriegt hat, das muss er erst einmal vorhupfen, wem erklären. Aber was die Meindl-Reisinger anbelangt, das ist relativ einfach. Schau, was wird sein. Die Meindl-Reisinger wird everybody's darling in der Europäischen Union sein. Puzzelt alle an. Perfekt, weil dort nickt sie alles ab. Dort wird kein Streit sein. Sie ist die Vertreterin der Europäischen Union, von der Leyen angefangen, in Österreich. Sie ist dazu da, um die Politik der Europäischen Union in Österreich umzusetzen. Das ist ihr Auftrag, sonst gar nichts. Und ob diese Dame jemals überhaupt den offiziellen Sprung über den Ozean nach Amerika schaffen wird, ob die dort überhaupt dort einreisen wird dürfen, Das bezweifle ich stark, weil du kennst die Trump-Administration, die ist bei sowas sehr genau. Und die weiß ganz genau, und die wird sich die Aussagen des Herrn Brandstätter und von ihr selber und alle die Genossen da, wie die zum Herrn Trump gestanden sind in seiner ersten Periode, jetzt, und wie die den beschimpft und niedergemacht und diffamiert haben, nämlich ständig, die ist eine Hasserin Trumps, eine Gegnerin dieses Systems in Amerika, und daher wird sie dort keine offenen Türen finden, mit Verlaub, weil sie aber auch keiner braucht. Die wird international, außerhalb von der Europäischen Union, ist sie nicht einmal eine Fußnote der Geschichte, ist doch lächerlich.
Also da habt ihr jetzt aber einen ziemlichen Widerspruch.
Nein, er sagt, sie wird
eine der Erfolgsfiguren, wenn nicht überhaupt die
erfolgreichste der Regierung sein. In Europa werden sie alle abbusseln.
Und ja, du sagst, das ist eine Katastrophe.
Nein, ich sage, für Österreich wird die nichts bringen, weil für Österreich hat er noch nie was gebracht, wenn du einfach nur die Europäische Union abgenickt hast im eigenen Land. Sondern du musst ja schon jetzt, mit dem interessieren, was sie zu den 800 Milliarden Rüstung sagt. Da wird, weißt du, was ich sagen würde? Juhu! Weil die Frau Beate Meindl-Reisinger hat einer der zentralsten Punkte, die sie fordert, eine EU-Armee, wo dann Österreich überhaupt die Neutralität über den Buckel wirft und dort Soldaten noch eine sendet. Das ist das Modell. Die Abschaffung, das Modell der NEOS heißt Abschaffung es Österreichs, militärisch gesehen, hinein in den NATO.
Kommt die Staaten von Europa.
Ja, das kann man mögen oder nicht, ich mag es nicht, weil ich bin ein leidenschaftlicher Österreicher und da brauche ich die Frau NATO-Beate
nicht. Aber nach dem, was du sagst, es kommt der Tag, wo wir die Bevölkerung wissen, ob sie für den weiteren Bestand der Neutralität ist, ja oder nein. Weil es kein Schild. Und diese ganze Annäherungspolitik, die da passiert, ja, die 800 Milliarden der von der Leyen und so weiter und so weiter.
Wir haben eine Neutralitätsgegnerin als Außenministerin.
Das ist ja wurscht. Ja. Wenn die Bevölkerung in der Mehrheit, dann wurscht, wenn sie zur Kenntnis nimmt, dass die Mehrheit in Österreich das will, dann muss sie auch als Außenministerin
das vertreten. Das war ja schon immer. Die Frau hat 9% und glaubt, sie regiert die Welt.
Ja. Sie regiert die Regierung. Sie ist ja auch der Meinung,
wie nennt man das? ADHS?
Nach ihrer Auffälligkeitssyndrom. Aber sie wird ja auch andere Fragen.
Der Josef sagt, er zieht den Hut vor Beate Meindl-Reisinger, ja. Sie ist die Gewinnerin dieser Regierung.
In einem gewissen Sinn, ja, weil sie aus allem rausgehalten.
Du sagst,
wir tun ihre Kinder laut. Das ist das Einzige. Die mache ich mir Sorgen, weil die werden es nicht so oft sehen. Naja, ist das so. Als Außenministerin, wenn sie auf Achse ist, also gut, großer Familienmensch wird sie wohl nicht sein.
Ne? Ja, aber
wenn sie so einen Job
macht.
Und es wird
vorhin, was das ist sehr wird? Konservativ.
Was ja, aber das noch ist, wird?
Die Kinder werden halt von einem anderen betreut werden.
Aber weil du das ansprichst, die Frage ja? der Frauenemanzipation, der Bezahlung, die Ministerin Holzleitner, die wird da in dem Punkt noch stärkere Markierungen setzen.
Das haben wir die auch noch.
Nein, das ist aber wichtig.
Die nächste Funktionärin.
Also, von der Wiege bis zur Barre. Also wunderbar, der Josef hat noch eine fantastische Ministerin im roten Team.
So,
und jetzt wird es aber Zeit, dass wir nach einer kurzen Werbepause, wo wir kurz abkühlen, zum eigentlichen Thema der Woche kommen. Ja? Nämlich die Frage, wie sehr ist diese Welt von Donald Trump geprägt? Wir sind gleich wieder da.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Schlussrunde am Mittwochabend. Josef Czapp, Peter Westenthal. Freue mich, dass ihr da seid. Freue mich, dass wir so heftig über diese Regierung diskutiert haben. War spannend. Ich glaube, den Zuschauern auch sehr gut gefallen. Aber jetzt kommt der Höhepunkt dieser Sendung. Nämlich jetzt geht es um Ronald oder wie man mal ihn bezeichnen wird, um unseren weltpolitischen Rambo, um den Mann, der den Zelensky zur Schnecke gemacht hat. Und diese Schnecke ist dann unter dem Türspalt wieder zurückgekrochen und hat jetzt alles anerkannt, was ihm der Donald da im Würgegriff hineingemurkst hat. Nämlich jetzt wieder plötzlich Friedensverhandlungen. Er ist auch zum Friedensschluss bereit. Er gibt die seltenen Erden her. Er entschuldigt sich sogar beim Donald für sein unbotmäßiges Verhalten, gerade dass er sich nicht dort dafür entschuldigt hat, dass er keinen Anzug angehabt hat. Wir haben den außenpolitischen Sprecher von Generationen der SPÖ hier sitzen. Ja? Also es gibt ja keinen, der sozusagen mehr außenpolitische Kreide gegessen hat als du, aber auch mehr Erfahrung hat. Analysier uns Donald Trump und das, was in der letzten Woche hier vorgefallen ist.
Armin, wirst du, glaube ich, noch sagen, ich habe die Friedensverhandlungen beim 30-jährigen Krieg auch noch geleitet.
Von Versailles.
Ein bisschen länger her.
Friedensverhandlungen von Versailles.
Ja, hey, du, schau, das ist ganz, so, es ist ganz einfach. Der Donald Trump ist, ich finde, einmal nur als Beschreibung seiner Art und Weise, ich finde, das ist kulturlos. Ja, ich finde, ich habe dafür, das finde ich ganz arg, was er da veranstaltet. So. Aber warum macht er das? Ich sitze ja nicht da, um da jetzt irgendwelche Noten zu verteilen. Na, der macht das aus folgendem Kalkül. Denn seine Hauptgegner für die Weltherrschaft, sage ich jetzt einmal, das sind die Chinesen. Das ist China, wirtschaftlich, ja, politisch. Und der sagt sie, die Chinesen sitzen am Panama-Kanal, daher müssen wir dort sein. Es geht um die Bodenschätze in Grönland, das ist gnadenlos, also Kolonialismus, Imperialismus, da passt alles rein. Aber es ist seine Art, sich dort darzustellen. Und jetzt sagt er sich, jetzt muss ich den Putin wegkriegen von der viel zu engen Kooperation mit China. Daher braucht er einen Friedensverhandlungen, ein Ende des Krieges, versprochen hat das außerdem auch noch im Krieg. Und der Zelensky ist da sozusagen einer, der dann im Wege ist, wenn er das nicht verfolgt, was der Trump eben sagt. So, jetzt hat er da vor laufender Kamera diese schreckliche Performance da entwickelt. Das Ergebnis ist aber, nachdem die Briten und die Franzosen offensichtlich eh schon längst Friedensverhandlungen haben wollen und froh waren, dass der Trump den schwarzen Peter übernommen hat und das auch ausspricht, ja, und darauf der einen Brief geschrieben hat, ich frage mich, wer das diktiert hat, war das London oder Paris, aber wurscht, er hat es jedenfalls geschrieben an den Trump, war mehr oder minder
Der Zelensky, ich rede nur an Zelensky, war sich da mehr oder minder
entschuldigt und wo er dieses Rohstoffabkommen, das der Trump will, den halben Ertrag bei Erdöl, Erdgas, bei den seltenen Erden, man muss sich das vorstellen, das ist wie im 19. Jahrhundert, aber gut. Und er ist bereit zu Friedensverhandlungen. Der Trump hat es berichtet im Kongress. Er sagt auch, Putin ist auch bereit zu Friedensverhandlungen. Und er will haben, dass es diese Friedensverhandlungen auch gibt. Und er will haben, dass der Putin wieder etwas abrückt von den zu engen Verhältnissen zu China. Für ihn ist das Problem, das er hat, A, das eigene Land, keine Infrastruktur, kein gescheites Gesundheitssystem, eine einzige Katastrophe und die Zuwanderung aus Mexiko und aus Kanada muss er stoppen, weil das hat er auch versprochen im Wahlkampf, ist auch richtig. Und im Endeffekt ist China sein Problem.
Aber ich meine, der ist aufgetreten.
Und die EU natürlich.
Der ist aufgetreten wie ein Rüppel, aber er hat gewonnen.
Naja, er ist aufgetreten.
Hat er gewonnen?
Okay. Na, das, ja, wenn der einen Brief schreibt, wo er sagt, sehr geehrter Präsident, ja, quasi, also die, natürlich, die seltenen Erden, die Hälfte kehrt innen und wenn der einen Brief schreibt, dann machen wir Friedensverhandlungen und die ganze EU steht im Regen, weil die da die ganze Zeit und 800 Milliarden und aufrüsten und endlich einmal Krieg mit Russland oder was auch immer Einzelne da sich im Hinterkopf überlegen, ja, dann muss ich da ehrlich sagen, das ist nicht in dem Sinn, vom Effekt, die Methode ist zutiefst abzulehnen.
Also hat Trump gewonnen?
Ja, wenn das wirklich zu Friedensverhandlungen führt, wenn der Krieg wirklich beendet wird, ja, und wenn das dazu führt, dass man nicht 800 Milliarden jetzt der Rüstungsindustrie in den Rachen hauen, sondern endlich wieder vernünftige Sachen machen und eine Gesprächsbasis, ja, mit oder ohne Putin.
Dann hat er gewonnen Russen, und dann wirst du zum Trump finden.
Na, das wäre nie. Aber
oh ja, klingt schon so.
So einfach ist es nicht. Ja.
Aber er hat dann gewonnen.
Nein, ich finde, es ist verwerflich, dieses imperialistische und kolonialistische Verhalten.
Aber wenn es funktioniert?
Ich will Frieden haben. Ja, ich will Frieden haben.
Okay.
Waffenstillstand, Frieden. Und die EU soll da völligst mitmachen.
Jetzt warst du immer ein Trump-Kritiker und das Spannende an Peter Westenthaler ist beides. Einerseits bewundert er den Trump ein bisschen, andererseits ist er auch sein Kritiker. Was schlägt denn jetzt durch, Peter? Hat Trump gewonnen?
Alles richtig gemacht.
Alles?
Alles. Und das ist ein bisschen einseitig. Also ich verstehe das überhaupt nicht, warum ihr euch nur beschäftigt habt mit dem Auftritt des Herrn Trump. Du hast jetzt gesagt, ich habe es aufgeschrieben, es war ein schrecklicher Auftritt. Was war eigentlich mit dem Auftritt des Herrn Zelensky, Spitzname Schnelensky, der dort gesessen ist? Übrigens gibt es im YouTube ein interessantes Video, wo du während des gesamten Auftritts, also nicht des gesamten, es waren ja 53 Minuten, da waren übrigens das meiste normale Diskussion, es waren ja nur die letzten, ich glaube 20 Minuten, wo es da zur Sache gegangen ist. Und da gibt es eine Kamera, die nur auf den Zelensky gerichtet ist. Und ich bin halt der Meinung, ich sage das jetzt sehr vorsichtig, der hat einfach eine schlechte Tagesverfassung gehabt, der Herr Zelensky. Nicht nur, dass er sich alle paar Minuten an die Nase gegriffen hat, vielleicht hat er einen Schnupfen gehabt, das ist die harmlose Variante, oder vielleicht trifft sein Spitznamen zu, ne, Schnelensky. Jedenfalls, was der dort geliefert hat, und jetzt haben wir fair, ich habe es auch nicht besonders gut gefunden, dass der Trump und der die Events, die dort aufgeplustert haben, war nicht notwendig. Aber was der dort vom Leder gelassen hat, im Land, wo er Gast ist, im Oval Office, dort quasi die belehrt haben, den Herrn Trump und den Herrn Judy Vance, was zu tun ist. Und es stimmt, er hat sich auch nicht entschuldigt für die Hilfe, nicht bedankt für die Hilfe der Amerikaner. Oberlehrerhaft aufgetreten und am Schluss dem Judy Vance sozusagen noch ausgerichtet, du warst ja nie in der Ukraine und kennst dich dort überhaupt nicht aus, wie es dort wirklich ausschaut. Dass da einmal an den Kragen platzt, gegenüber einem Gast, das verstehe. Wer sich die ganze Auseinandersetzung ansieht, der kommt am Ende zum Schluss, es war eigentlich eine katastrophale Performance des Herrn Zelensky und nicht so sehr des Herrn Trump und des Herrn... Aber sei es drum, das Ergebnis spricht er für sich und das Ergebnis lautet, Trump hat alles erreicht, was er wollte. Der entscheidende Satz war nämlich gar nicht in diesem Streit. Der entscheidende Satz war dann nachher, wie er übrigens den Herrn Zelensky aus dem Weißen Haus befördert hat, hat er ja nachher einen Tweet losgelassen. Das ist der historische Satz, der überbleibt. Und der hat gelautet, komme wieder, wenn du Frieden willst, an Zelensky. Und siehe da, jetzt auf einmal kriecht er schon unter der Tür.
Naja, weil er eben am nächsten Tag alles gesperrt hat.
Und sagt, es war nicht so gemeint und er bedankt sich. Und er ist natürlich für den Frieden und am liebsten fangen wir gleich an mit Gesprächen mit Putin. Jetzt, nach 3 Jahren. Ist ja nicht selber eingefallen früher, sondern jetzt.
Am Tag, nachdem ihm alle Zahlungen genau. Und Waffenlieferungen gesperrt.
So ist es. Und nachdem, und das ist der Nebeneffekt, der Trump wieder mal Europa gezeigt hat, was für einen Stellenwert Europa hat, nämlich gar keinen in der Weltpolitik, weil die können gerade noch als Zuschauer mitwirken und können Milliardenpakete auf Steuerzahlerkosten finanzieren, aber bewirken tun die gar nichts mehr. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, wenn man das für uns Europäer anschaut, Trump und die EU, Trump will Frieden, die EU will Krieg. Trump will abrüsten, die EU will aufrüsten. Ja, das, so schaut es im Moment aus. Trump will die Zukunft und die EU ist ein Modell der Vergangenheit. Und das ist das, was mich so stört, dass wir eine europäische Führung haben, die völlig in die Vergangenheit gerichtet ist. Trump will zum Beispiel Meinungsfreiheit und zwar mehr Meinungsfreiheit. Die EU will Meinungsfreiheit einschränken mit dem Digital Service Act,
aber
wo die Social Medias künftig abgedreht werden
lange
sollen.
Rede,
also das muss der
lange Rede,
vorstellen.
Kurzer Sinn, der will heute halt das Geld für andere Sachen ausgeben, zum Beispiel für Artificial Intelligence,
aber nicht für Rüstung,
zum Beispiel für
nicht,
Digitalisierung.
So ist es.
Nicht
und,
für
ja.
irgendwelche Rüstungsdinger, die
und das ist der
nur den Demokraten zugute kommen.
Und am Ende wird herauskommen, jetzt bin ich am Schluss, am Ende wird herauskommen, die werden sie auf den Tisch setzen und der Frieden, den übrigens Putin und Trump schon längst vereinbart haben, der wird dem Herrn Zelensky mitgeteilt und der wird das abnicken, ja. Fertig.
Du, entschuldigen, nur eine Frage an den Peter und gleich auch an dich, an euch beide, mit was ich jetzt zusammen schon bald 100 Jahren Politikerfahrung. Muss man in der Politik so brutal sein, ich meine, man könnte auch sagen, so ein Arschloch sein, ja, um zu gewinnen? Das fragen sich jetzt ja viele, die zuschauen. Die sagen, muss man in der Politik wirklich so ein brutaler Hund sein, um zu gewinnen? Weil mit Freundlichkeit geht es ja offenbar.
Wieso hat der Zelensky da verloren?
Na, ich rede ja vom Trump, entschuldige. Ja, der ist ja dort aufgetreten wie Rambo Nummer 2.
Für mich trägt der Zelensky an dieser Eskalation maßgeblich Schuld. Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Der Zelensky hat dort im Oval Office auf fremdem Boden, wo er Gast ist und wo er eigentlich was wollte, wo er als Bittsteller hinkommt, dort den Trump und den Judy Vance zum Beflegeln anfangen.
Vielleicht wenn, war er
ich sage jetzt, sag gar nicht, was behauptet wird, was er noch alles gesagt hat. So in den, es wird ja derzeit groß diskutiert. Es werden ja Fachleute, Techniker werden hervorgehoben. Und das, was er da hineingemurmelt hat zum Judy Vance, das will ich jetzt gar nicht sagen. Ja.
Gut.
Welche Beschimpfung.
Okay.
Also okay. Der Mann hat er völlig durchgeknallt, der hat sich nicht im Griff, ist ein schlechter
aber
Präsident.
Aber der brutale Hund war natürlich schon da dran.
Na, der hat ihm dann die Muskeln gespürt.
Zuerst hat er ihn rausgehauen,
ja.
Dann hat er gesagt, komm wieder, wenn
du Frieden willst.
Und sonst passt
ja,
gar nicht mehr kommen.
Frieden.
Und drittens, am nächsten Tag hat er gesagt, so, jetzt sperre ich da alle Waffenlieferungen ja. per sofort, alle Geldzahlungen per sofort,
ja.
Alle Zusammenarbeiten per sofort,
ja, aber,
ciao.
Aber nur so,
geh vor die Hunde,
nur so ist doch möglich, jemanden klarzumachen,
also
der mittlerweile 15-Jährige an die Front
man
zum Sterben schickt, dass der aufhören
muss. Bitte, muss man so brutal
Starlink, Satelliten, Kommunikation. Kommunikation beobachtet.
Alles. Dann kommt noch dazu, dass er ja noch die Satelliten
hat. Was da zugegeben hat, es gibt eigentlich einen geopolitischen Konflikt, sprich eigentlich fast schon Kriegszustand zwischen den USA und zwischen Russland. Das habe ich von einem amerikanischen Präsidenten noch nie gehört. Ja. Entschuldige, wenn der sagt, ohne Russland ist der Krieg in 2 Wochen zu Ende. Das heißt, ohne die Unterstützung der USA ist der Krieg der Ukraine gegen Russland
zu Ende. Putin.
Das hat er gesagt. Ja. Ich will ja nur er gibt es zu, dass da die USA mehr involviert wurde. Mehr involviert. Das Zweite ist, dass der Zelensky und manche in der EU am liebsten die NATO mit hineinziehen würden in den Konflikt mit Russland. Das hat den Trump bewegt zu sagen, das ist dann der dritte Weltkrieg mit Millionen Toten. In dem Punkt hat er recht. Denn das habe ich immer kritisiert, dass das Ganze weit über den regionalen Konflikt in Richtung Atomkrieg auf europäischem Boden führt. Und das braucht letztlich kein Mensch.
Aber die Frage war, muss man so ein brutaler Hund sein in der Politik, um gewinnen zu können? Du kannst das ja beurteilen.
Du musst ein Dealmaker sein, und das ist er.
Ganz ehrlich. Mein Ort ist das nicht. Ich mag das nicht.
Die Frage, du hast ja nicht so viel gewonnen in deinem
Leben. Habe ich noch nie 150 Milliarden Dollar an die Ukraine überwiesen, weil das ist
nicht Argument. Mehr überwiesen.
Nein, aber das hat ja, die USA haben 153 Milliarden Dollar, so ist das in den Nachrichten, CNN und darüber gebracht worden, 153 Milliarden. Das sagt der
Durchschnittsamerikaner überwiesen dabei.
Die Vorgänger, ja. Da sagt der Durchschnittsamerikaner, sagt sie, die Brücken funktioniert nicht, die Straßen, wir haben Probleme mit im Gesundheitssystem, wir haben Probleme, bei Überschwemmungen, alles haben wir. Und dann geht das Geld einfach ins Ausland. Ja. Das geht nicht. Und das ist eine neue Qualität. Das heißt noch lange nicht, dass sie die USA von allem zurückziehen oder keine, wie es so schön heißt, westlichen Werte mehr vertreten. Aber das sagt der dort.
Aber eigentlich muss man
Und dann sagt er noch was.
Du musst ein brutaler Hund sein, weil mit Freundlichkeit hätte es den Zelensky nicht dazu gebracht. Das hat der Biden ja 3 Jahre lang versucht. Es hat nichts gebracht. Das 153 Milliarden eine bloß.
Hat mit einer zarten Stimme über auch Kritik an den Zelensky dauernd gebracht. Es hat nichts geholfen. Der Zelensky wurde auch angefeuert von einzelnen Mitgliedsländern der Europäischen Union, die gesagt haben, nein, man muss Russland überhaupt besiegen. Wie waren der Napoleon und der Hitler nicht auf die Idee gekommen? Aber ist einfach eine andere Qualität. Schau, ich will nicht sagen, bitte, künftig ist die Weltpolitik so, wie es der Trump macht. Ja, dann haben wir
nur mehr
Ringkämpfe.
Er liegt bei vielen richtig. Er liegt bei der Deregulierung, Digitalisierung, beim Kampf gegen die Bürokratie, aber auch als Dealmaker für den Frieden, da liegt er richtig. Er liegt aber auch verdammt falsch. Ich finde, es ist eine Katastrophe, seine Zollpolitik ist eine Katastrophe für die ganze Welt. Das artet zu einem Wirtschaftskrieg aus, hoffentlich nur, kann man jetzt schon sagen.
Für Österreich.
Die Chinesen drohen schon, sie sind für alle kriegerischen Auseinandersetzungen mit der USA vorbereitet und es betrifft nicht nur ausschließlich Wirtschaftskrieg, es ist eine versteckte Drohung.
Haben Sie gesagt?
Er steuert über diese Zölle und da ist er völlig falsch. Das ist ein Wahnsinn, was er da aufführt, auch was Europa anbelangt, auch was Österreich anbelangt, betrifft uns massiv. Da verstehen einfach nicht, was ihn da reitet.
Ja, ist ein Wahnsinniger, weil der hat jetzt ja die Zölle auf Kanada erhöht, darauf hat er gesagt, ich erhöhe sie auch. Dann mache ich es genau
mit Also das ist eine Lizitationspolitik, das ist irre, das kann man nur als irre bezeichnen, das verstehe ich nicht, das ist schärfstens abzulehnen, die ganze Welt in einen Handels- und Wirtschaftskrieg zu stürzen mit Ausmaßen, die noch gar nicht abschätzbar sind, Börsencrash, Wirtschaftsanschwung.
Also du hast schon auch ein bisschen Angst vor
gewählt werden.
In dieser Frage der Zölle, ich habe vor fast nichts Angst, außer bei privaten Dingen. Aber da liegt er völlig falsch. Und da muss man ja in die Parade fahren. Da muss man ihm sagen, dass er hier fehlgeleitet ist. Da bin ich sofort dafür.
Und du, Frechtag, sagst, der hätte nie gewählt werden dürfen. Genau. Was heißt das? Das ist eine demokratische Entscheidung der Amerikaner.
Die weiß ich schon. Aber man kann ja auch kommentieren, Wahlen. Ja. Die Republikaner rennen dem schon, ich weiß nicht, wie lange noch. Sie wissen ganz genau, wie er denkt, wie er tickt, was er für ein Verständnis von Demokratie und apropos Medienfreiheit hat. Also das ist ein bisschen...
da bin ich auf seiner Seite.
Entschuldige, der hat auch eine Gleichschaltungshistorie. Mit Elon Musk macht er das.
Wo ist da Gleichschaltung? Wo ist Gleichschaltung?
Was hat er jetzt gekauft? Oder wo hat er sich eingekauft?
Aber wo ist auf Facebook Gleichschaltung?
Er wird vielleicht sich bei TikTok einkaufen.
Im Gegenteil.
TikTok einkaufen.
Ja, aber da kann doch jeder das posten. Das ist das Ziel, was er will. Währenddessen die Europäische Union verhindern will, dass jeder das posten kann, was er will, mit dem Digital Service Act. Die Europäische Union will die Social Media im Endzweck abschaffen, weil es außer Kontrolle gekommen ist. Und Amerika sagt, höchstmögliche Meinungsfreiheit, jeder muss das sagen dürfen, was er sich denkt. Bin ich bei Amerika.
Das sagt der Elon Musk. Und der Elon Musk meint bei der Aussage, die du gerade zitierst, nur sich selbst und sonst niemanden. Und der will, der ist wirklich gefährlich da drinnen. Ja, den würde ich natürlich nicht lassen. Und ich warte auf den Streit Musk gegen Trump. Denn da ging es Simon in Kapfenberg nichts.
Ja. Na gut, er hat immerhin den Starlink-Satelliten, wenn er will, dreht er allen das Internet ab.
Da. Nein, da ist das
der Elon Musk inklusive dem Trump dreht er dann das Internet ab.
Da wollen wir das, dass einer so eine Macht hat.
Nein, ist aber so.
Ja, aber das kann man versuchen zu ändern.
Du beginnst den Elon Musk zu ändern. Das finde ich schön. Das ist das schönste Wort am Schluss dieser Sendung. Josef Chapp nimmt ab heute den Kampf gegen Elon Musk auf. Wir werden Sie jeden Mittwoch darüber informieren, wie seine Fortschritte sind. Ja, genau. Du übernimmst TikTok, du übernimmst X, du übernimmst Tesla vielleicht auch noch.
Ja, na, sag ich.
Gut, also Josef Chapp gegen Elon Musk, das ist das Duell der Zukunft. Heute bedanke ich mich für das Duell Westenthaler gegen Josef Chapp, Westenthaler stellvertretend für Elon Musk hier am Tisch, könnte man sagen.
Schön war.
So, das war's, meine Herren. Das war's für heute und damit der Peter Westenthaler sagt, das war eine wirklich gute Sendung, spielen wir jetzt den besonderen Ausritt unseres Austro-Trams aus der berühmten Halle, von der ich den Namen nicht sagen darf, weil da schon mal verklagt wurde von der FPÖ.
Jan-Turnhalle kann man ja sagen.
Bitte?
Jan-Turnhalle.
Ich habe was anderes gesagt,
so,
du weißt
nicht. Ich weiß, sie heißt Jan-Turnhalle.
Deshalb wurde ich sogar verurteilt.
Turnvater.
Ja, was und was, ich was soll es.
Also, und Vater Jan.
Ich äußere mich zu der Halle nicht mehr. Ich sage nur, heute ist dort unser Austro-Trump aufgetreten, unser Herbert Kickl. Und weil Sie das wahrscheinlich nicht gesehen haben, weil Sie zu der Zeit wahrscheinlich noch gearbeitet oder gerade noch mal gegessen haben, hier noch einmal der Auftritt von Herbert Kickl in der, wie heißt es?
Jan-Turnhalle.
Jan-Turnhalle.
Vater Jan.
In Wels. Hier ist er. Herbert Kickl, unser kleiner Reservetrainer.
Muss man sehen.
Bitteschön.